Und jetzt standet ihr da, habt mit 20 Boxen angefangen, habt gesehen, es funktioniert.
Wir waren sofort ausgebucht.
Ihr wart sofort ausgebucht?
Das ganze Jahr. Das war wirklich völlig krass.
Es hat aus dem Stand funktioniert?
Ja, sofort.
Also ihr habt 5.000 Fotoboxen im Einsatz. Ihr schickt jede Woche 2.500 davon raus.
Ja, natürlich jede Woche.
Genau. Aber, ja. So, das kostet im Durchschnitt 300 Euro. Das ist ja schon richtig, das sind 750 Millionen.
Ja.
Okay, alles klar. Also Umsatz macht ja schon eine ganze Menge.
Ja, Umsatz machen wir eine Menge, ja.
Wow.
Ja.
Alter Schwede.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist der Philipp Schreiber von Crew. Es geht also heute in dieser Folge um das Thema Fotoboxen. Das Unternehmen, was sie gegründet haben, ist sage und schreibe erst 10 Jahre alt. Sie sind heute bereits Europas Marktführer rund um das Thema Fotoboxen, vielleicht sogar Weltmarktführer. Es geht um 100.000 Bestellungen in diesem Jahr, sind Herr über Millionen von Fotos und heute in diesem Podcast verraten wir exklusiv, was man machen muss, um das beste Foto mit so einer Fotobox zu erzeugen. Herzlich willkommen, Philipp.
Vielen Dank.
Schön, dass du hier bist. Kannst du ganz kurz was zu dir sagen?
Ja, also mein Name ist Philipp Schreiber. Ich habe vor 10 Jahren aus meiner Agentur Schreiber und Freunde heraus Crew gegründet mit meinen 2 Geschäftspartnern zusammen. Ich bin 42 Jahre alt, habe 2 Kinder, komme aus Heilbronn. Zwischen Stuttgart und Heidelberg gelegen, am schönen Neckar. Und nebenher mache ich Musik und
ja. In einer Punkrock-Band.
In einer Punkrock-Band, ja.
Ja, da genau. Kommen wir noch drauf zu sprechen. Richtig. Ich habe gesagt, die Firma heißt Crew. Kannst du ganz kurz sagen, warum sie Crew heißt, wie das geschrieben wird und was Crew heute macht?
Also Crew wird K-R-U-U geschrieben. Das heißt Crew, weil wir damals nach einer coolen, kurzen Domain waren und haben überlegt. Und dann ist mir so die Idee gekommen mit Crew, die Crew fürs Event. Und dann habe ich geschaut, wie wird denn die Lautschrift von Crew geschrieben? Und das ist K-R-U. 3 Lettern waren nicht frei. Und dann haben wir zweites U angehängt, das sieht auch cooler aus tatsächlich und das ist der ganze Zauber hinter dem Namen. Was machen wir? Wir sind der weltgrößte Versender für mobile Fotoboxen, also wir verschicken Fotoboxen mit der Post oder mit einem Paketdienstleister und machen das in 10 Ländern, 11, jetzt 11 Ländern, also in alles westlich von Deutschland und Österreich und Dänemark und jetzt seit 2024 auch in komplett kontinental USA.
Krass.
Ja.
Und ihr macht es erst seit 10 Jahren.
Ja, ich finde immer schon.
Ja, genau.
Für mich fühlt es sich lang an, ja. Aber ja, also tatsächlich seit 10 Jahren, genau. Also dieses Jahr, so im Februar 2016, haben wir die erste Fotobox versendet.
Also ich finde ja Wahnsinn, jeder kennt diese Fotoboxen und ihr habt es geschafft aus Deutschland heraus und nicht aus Berlin, nicht aus dem hippen Hamburg oder aus München, den weltgrößten Versender von Fotoboxen zu bauen, das finde ich schier unglaublich, wenn man ja denkt, das ist ein Markt, der ist jedem bekannt, den hat jeder gecheckt, den hätte man sich ja mal anschauen können oder so aus. Mir fällt jetzt auch direkt aus dem Stand so keiner ein, der größer ist als wir. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, also ich finde es auch erstaunlich, weil ich finde es auch sehr, eigentlich, wenn man uns da mal anschaut, sehr naheliegend, aber es ist auch ganz gut, wir sind halt einfach schon ein bisschen unterm Radar. Also wenn du auf einer Party bist und ich frage jemand, was du beruflich machst und du sagst, ich vermiete Fotoboxen, dann sagt er, ah ja, okay.
Ja, genau.
Das war's. Dann ist das Gespräch vorbei und ich finde es eigentlich ganz geil.
Dann müsstest du zwischen Kaugummiautomaten, diesen Schaukelfähren, genau, die vor Baumärkten stehen.
Genau. Also es kann halt auch alles bedeuten. Es gibt so viele Vermieter, die irgendwie 2 Fotoboxen haben oder 10 und die machen auch ein ganz tolles Geschäft und sind auch sehr profitabel und so weiter. Das ist alles super. Aber wir machen das einfach in einem bisschen größeren Maßstab.
Wie viele Fotoboxen habt ihr aktuell?
Ja, knapp über 5.000.
Okay, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja. Bist du denn in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen?
Nein.
Nein.
Meine Mutter war selbstständige Musiklehrerin und mein Vater war Gymnasiallehrer.
Ich drehe durch. Die ganzen Unternehmer, die hier sitzen, haben alle Lehrer als Eltern. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Also es ist mindestens 10%, 15% haben alle Lehrer als Eltern.
Eigentlich erstaunlich, krass, weil ja Lehrer so risikoavers sind.
Ja, hätte ich gesagt.
Ich habe eine Lehrerin geheiratet.
Oh, ja gut, okay. Damit hast du dich wieder geheilt, finde ich.
Ja, full circle moment.
aber deine, dafür, dass du Lehrerkind bist, deine schulische Karriere...
Ja.
War jetzt, wir reden nicht von Abitur mit 1,0 in St. Gallen studiert und Feierabend, sondern bei dir war es ein bisschen anders.
Bei mir war es ein bisschen anders. Tatsächlich, ich bin ganz normal, ich bin aufs Gymnasium gegangen und habe dann da die 10. Klasse, also es war nicht 4 gewinnen, aber es war so 3, irgendwie. Es war halt meine Sturm- und Drangphase.
War bei mir auch so.
Hab dann aber in der 11. Klasse tatsächlich einen Lehrer in 2 Hauptfächern bekommen, in Mathe und in Physik, mit dem ich überhaupt nicht klargekommen bin. Also es war wirklich krass. Und ich war aber zu schlecht, um damals auf ein WG oder auf ein TG zu wechseln. Ich hatte das eigentlich versucht mit Abschluss der 10. Klasse. Und die haben aber präferiert Realschüler genommen und nicht Gymnasiasten, was ich auch okay finde. dann bin ich daran irgendwie kaputt gegangen und habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Und meine Eltern, also ich sage jetzt auch meinen Kindern nicht, dass es der bevorzugte Weg ist, aber meine Eltern haben mir das dann irgendwie doch relativ leicht gemacht. Die haben halt gesagt, du musst halt was haben, du kannst nicht einfach aus der Schule raus. Klar, gibt ja auch eine Schulpflicht, eine allgemeine. Und dann bin ich in das Unternehmen gegangen, bei dem ich mein BOGI, das gibt es in Bad Württemberg, das heißt Berufsorientierung Gymnasium. Das ist so ein einwöchiges oder zweiwöchiges Praktikum, was man in einem Unternehmen macht. Das ist ziemlich cool eigentlich. Und dann bin ich in das Unternehmen gegangen, wo ich das gemacht habe. Und das ist eine Computerspielefirma gewesen, die es heute leider nicht mehr gibt.
Da hast du deine Ausbildung gestartet?
Nein, da bin ich erstmal hin.
Okay.
Habe dann erstmal Praktikum gemacht und habe mich dann auf Ausbildungsplätze beworben.
Ja.
Die haben mich aber alle abgelehnt, weil zu unkonventionell. Also damals war es wirklich noch so, da hast du halt einfach sehr gute Realschüler bekommen. Ich habe mich bei HP beworben, ich habe mich bei lokalen Unternehmen immer so im Bereich Fachinformatik. Und dann haben die mir, weil ich habe da Level-Design gemacht, also das Missionsdesign quasi. Und dann ist da der eine Level-Designer, der Lead, ist gegangen. Und dann hatten die nur noch ein Level-Designer und haben sie mich gefragt, ob ich da anfangen möchte einfach.
Ein Level-Designer, der macht quasi das, der entwirft das Level und die, also, die Herausforderungen.
Also es gibt einen Autor, der hat quasi die komplette Storyline von so einem Spiel unter sich und dann musst du halt die Missionen, also es gibt schon die grobe Idee, was in so einer Mission passiert, aber dann dieses Ausgestalten, was passiert, wenn in dem Fall, es war ein U-Boot-Shooter, also Aquanox hieß das Spiel, damals technologisch ganz, ganz weit vorne aus Deutschland raus mit einer tollen Engine. Und du machst dann eben als Level-Designer, designst du zum einen wirklich die Landschaft, also hast einen Editor, wo du dann irgendwie Berge reinmalst und so weiter. Und dann kannst du so Triggerpunkte setzen und löst halt Aktionen aus. Wenn der Spieler mit seinem U-Boot in dem Fall dann an Punkt A kommt, dann spawnst du halt irgendwie Gegner, die dann anfangen zu ballern und so.
Okay.
Ja, und so habe ich quasi in den Missionen die Story vorangetrieben für zwei Computerspiele insgesamt. Ja.
Hast du dich da am Ausbildungsplatz beworben?
Ja, meine Frau, also damals noch Freundin, hat dann gesagt, also Philipp, du kannst jetzt nicht einfach ohne Ausbildung, das geht nicht. Was ist, wenn die Firma mal ummacht und so weiter? Und dann hat die gesagt, versuch doch mal, ob du da nicht eine Ausbildung machen kannst. Und
ist ummacht das Wort für Insolvenz bei euch?
Ja.
Ah, okay.
Also
das klingt ja viel, viel netter als Insolvenz.
Klingt total nett, gell? Ja, ja, und dann habe ich denen gesagt, also ich habe da gar nicht gefragt, ich habe gesagt, ich mache jetzt bei euch eine Ausbildung. Ich mache einfach mal weiter meinen Job. Ich bin nur einmal im Monat für eine Woche nicht da, oder sind zwar dann im Endeffekt zwei Tage die Woche, die ich auf der Berufsschule war. Da habe weiter ganz normal dort gearbeitet. Das heißt ganz normal, also unter heutigen Gesichtspunkten, also ich habe da so 80, 90 Stunden geschrubbt die Woche. Das war wirklich ein richtiger Hardcore-Job, aber das war einfach voll geil. Es hat dann richtig Spaß gemacht. Also wenn du dann mal in so einer, das war schon eine relativ kleine Gang, mit der du dann da an so einem Spiel arbeitest und gerade in der Schlussphase, wenn du da in Crunch-Mode reingehst, mir hat das immer total Spaß gemacht. Ganz viele Leute verstehen das überhaupt nicht. Das Gehalt war auch viel zu niedrig rückblickend. Das ist alles, aber es war alles für den damaligen Zeitpunkt genau richtig für mich.
Du bist dort Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bei Ausbildung?
Ja. Genau.
Und das hat aber, glaube ich, nicht bis zum Ende geklappt mit der Ausbildung.
Ja, genau, weil dann hat die Firma umgemacht. Also tatsächlich, den wurde von der Muttergesellschaft der Stecker gezogen. Was aber lustig war, weil es war eine österreichische Muttergesellschaft, so ein Publisher, und die haben nicht gewusst, wie sie nach deutschem Recht, wie sie mit einem, also weil die Firma war nicht insolvent, sondern die wurde einfach geschlossen oder sollte geschlossen werden, und die wussten nicht, oder war sie, doch, sie war insolvent, aber sie wussten nicht auf jeden Fall, was sie mit einem Azubi machen können.
Ah.
Die haben mich nicht losbekommen. Was sie dann gemacht haben, sie haben halt kein Gehalt mehr gezahlt. Und ich habe dann irgendwie so ein paar Wochen auf dem Bau gearbeitet bei Bekannten, habe da ein bisschen wahrscheinlich die körperliche Form meines Lebens gehabt nach ein paar Wochen. Das war wirklich richtig tough. Ja. Und dann hat mich die IHK aber weitervermittelt. Ich habe dann Insolvenzgeld bekommen und so weiter. Ich habe bis heute noch einen Schlüssel für die Räume. Hat nie jemand von mir gewollt. Es ist völlig gaga gewesen.
Wahnsinn.
Dann bin ich in eine Agentur gewechselt. Dann bin ich quasi in die Agenturbranche gekommen.
In die Agenturbranche gekommen? Hast nebenbei mit der Band auch Musik gemacht? Mit der Punkrock-Band?
Genau, das habe ich quasi schon die ganze Zeit gemacht.
Okay, also von frühesten Kindesbeinen an musische Begabung war da?
Ab der fünften Klasse tatsächlich, auch mit meinem Einbandkollegen, mit dem mache ich heute noch zusammen Musik.
Wie heißt die Band?
AOP, also steht für, ursprünglich mal für Andy Olli Philipp, dann ist irgendwann Andy ausgetreten, dann haben wir gesagt, das geht nicht mehr, wir müssen jetzt AOP draus machen, und dabei ist immer geblieben. Waren so 2009, 2010 mal so kurz vorm Durchbruch.
Echt?
Ja, so deutschlandweit echt viel gespielt und hatten da auch ganz gute Connections so zu den großen Labels. Das hat sich so angebahnt und Wettbewerbe hier in Tempelhof haben wir Wettbewerb gewonnen irgendwie. Nee, Zweiter sind wir da geworden nach Kraftklub.
Nach Kraftklub?
Genau, wow. Ja. Das war damals so die Phase und Kraftklub hat dann im Endeffekt halt auch einen Deal bekommen und auch also natürlich völlig zu Recht, ist einfach eine mega geile Band. Ja. Ich habe da auch keine Hard Feelings, aber natürlich damals fand ich es blöd, weil ich habe das damals noch nicht verstanden.
Hat Kraftklub quasi eure Karriere geklaut?
Nee, also wäre ja auch Platz für zwei Karrieren gewesen im deutschen Musikmarkt.
Aber ihr habt vor tausenden Menschen schon gespielt
damals. Ja, wir haben am Brandenburger Tor am Tag der Deutschen Einheit vor 1,6 Millionen Menschen mal gespielt und so. Also es war schon eine wilde Zeit. Ja. Also es ist nicht Punkrock, nicht Jugendhaus, West-Punkrock, sondern es ist schon eher so ein bisschen glatter. Also wir haben einen Song, also wir sagen quasi, wir sind für einen Punk sind wir zu kommerziell, aber für einen Mainstream sind wir zu hart.
Und ihr habt ja auch einen mit dem Irokesen dabei.
Ja.
Das muss ja auch sein, finde ich. Ja, also das wäre schon meine Erwartungshaltung.
Ja, also. Ja. Der hat aber auch manchmal andere Haare, aber der trägt es auch in Zivil.
Das macht ihr nebenbei, aber die Band gibt es heute noch.
Ja, gibt es heute noch, aber auf einem ganz kleinen Level.
Okay.
Ganz kleiner Flamme.
Dann bist du also, hast du Glück gehabt, du wurdest weitervermittelt zu der Agentur, wo du deine Ausbildung beenden konntest. Du bist also Fachinformatik für Anwendungsentwicklung, du kannst coden.
Ja.
Und aber auch da bist du ja nicht besonders alt geworden.
Wann habe ich denn die Ausbildung abgeschlossen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall so 2012 bin ich raus, weil ich einfach was Eigenes machen wollte und auch mit meinem Chef nicht mehr so gut klargekommen bin. Und habe mich dann einfach selbstständig gemacht als Freelancer. Ich habe schon gewusst, dass da hier und da einfach Leute gibt, die ganz gern mich als Coder, als Freien beschäftigen wollen. Mhm. Und habe dann eine Agentur, also ich habe das Ganze Schreiber und Freunde genannt, obwohl ich allein war, weil ich aber immer die Idee hatte, dass ich quasi Freunde um mich rum haben will, mit denen ich gemeinsam die Sachen machen möchte. Und nach einem Jahr ist dann auch der erste feste Freund quasi dazu gekommen. Das ist auch mein heutiger Mitgründer, der Jochen. Der ist dann dazu gekommen und wir haben dann die in der GmbH draus gemacht im zweiten Jahr. So, weil wir haben uns vorher immer die Aufträge hin und her geschoben, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben.
Wollte ich gerade sagen, ihr habt beide Freelancer, habt immer geguckt, dass irgendwie der eine programmiert da, ein bisschen andere macht Grafikdesign und sowas, habt euch immer ein bisschen geguckt, dass es funktioniert.
Genau. Mhm.
Wie kommt man denn bitte auf das Thema Fotoboxen? Wart ihr so heiratswütig, habt ihr euch oft scheiden lassen, wie seid ihr auf das Thema Fotoboxen gekommen?
Werbung.
Moin, heute wieder mal Werbung in eigener Sache. Das heißt, ich suche neue Kolleginnen und Kollegen für mein Affiliate-Netzwerk Etzel und das in einer Zeit, wo die meisten Unternehmen mithilfe der KI drastisch Stellen reduzieren. Wir suchen Verstärkung. Wen suchen wir eigentlich? Wir suchen aktuell PHP-Entwickler, Leute für das New Sales Team und vor allem auch fürs Key Account Management, also für die Bestandskundenbetreuung. Und wenn du noch gar nicht weißt, was du eigentlich werden willst, haben wir auch für die, die in einigen Monaten die Ausbildung suchen, einiges im Angebot. Wir suchen Kaufmänner, Kauffrauen für E-Commerce, Mediengestalter, IT-Systemmanagement oder auch Fachinformatiker für die Anwendungsentwicklung. Wenn ihr uns schreiben und euch bewerben wollt, dann tut das bitte an jobs@businessangels.de oder ihr geht auf businessangels.de/jobs. Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Also tatsächlich ist in der Zwischenzeit, das muss ich noch kurz dazu sagen, mein dritter Partner dazu gekommen. Wir haben dann einen Freelancer wieder gesucht und es hat einfach so gefunkt und wir haben gemerkt, dass es gut, also wir haben uns nie gestritten. Wir haben uns bis heute noch nie gestritten tatsächlich, also nur immer diskutiert, aber nicht gestritten.
Über 10 Jahre.
Aber wir haben gemerkt, dass es einfach gut ist, jemanden Dritten dabei zu haben. Und wir haben irgendwie intrinsisch haben wir gemerkt, da ist noch ein Loch. Dann haben wir einen Olli dazu genommen, der ist ein bisschen älter als wir. Der hat einfach seine Kunden auch eingebracht. Der hatte auch als Freelancer eine Agentur, im Endeffekt eine kleine. Aber die Kohle war halt schon richtig knapp. Also das war, weil wir hatten ein Mantra und das ist mir bis heute ganz wichtig. Ich habe es nicht mehr ganz unter Kontrolle, aber das war immer don't work with assholes und don't work for assholes. Das ziehen wir bis heute durch. Also
habt ihr ja selber managen können.
Genau. Ja, das ist aber auch einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich einfach mir die Leute aussuchen möchte, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist wirklich so eigentlich der Hauptantrieb gewesen ursprünglich mal. Das For-Assholes haben wir lang gemacht, haben dadurch aber auch tatsächlich Aufträge abgelehnt, die wir heute jetzt mal in der veränderten Weltordnung wahrscheinlich nicht mehr ablehnen würden. Aber wir haben damals so ganz klar gesagt, so Rüstung, also gab es so Passivwaffen, irgendwie gab es eine Firma aus der Schweiz, die angefragt hat, da haben wir gesagt, das machen wir halt nicht. Und dementsprechend waren wir da, also es war nicht sehr unternehmerisch wahrscheinlich, aber wir konnten uns immer wirklich morgens gut in den Spiegel schauen und haben gesagt, für die Firmen, für die wir arbeiten, da können wir uns mit identifizieren.
Unternehmer mit klarer Haltung vielleicht
so,
auch.
So, genau, ne? Ja. Und dann war aber die Kohle halt immer knapp. Wir haben uns halt irgendwie 2.500 Euro im Monat ausgezahlt oder vielleicht mal 3.500. Das war echt wenig so. Und dann Hat er Jochen wieder angefangen als DJ zu arbeiten. Der hat es schon mit 16 hat er schon Partys veranstaltet und dann ist er in die Hochzeiten reingegangen und hat Hochzeits-DJ gemacht und ist dann irgendwann gekommen, hat gesagt, hey Leute, ich habe da was gesehen, wie wäre es denn, wenn wir mal uns Fotoboxen anschauen? Und dann haben da Olli und ich uns angeschaut, weil wir sind beide schon verheiratet gewesen und konnten mit dem ganzen Thema rund um Hochzeiten, also ich gehe gerne auf Hochzeiten, aber es muss jetzt für mich auch nicht mehr so verrückt sein, wie es halt auch viele machen und zumindest damals, also ich bin froh, dass ich schon verheiratet bin und jetzt nicht heiraten muss, weil die Hochzeit, die wäre jetzt sehr teuer mit allem Wissen, was ich habe. Und wir hatten trotzdem ein geiles Fest damals. Und wir haben uns aber gesagt, komm, dann schauen wir uns das halt mal an, obwohl wir eigentlich mit dem Thema nicht so richtig uns identifizieren konnten und und dann haben wir uns die Fotoboxen angeschaut und haben gesagt, ja gut, eigentlich so komplex ist es nicht. Ja, du musst halt irgendwie Bilder auf einen Hintergrund drauf positionieren, dann musst du die vorher aufnehmen und dann musst du die noch drucken im Idealfall. Ja. Mhm. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt bauen wir mal einen Prototypen. Das hat dann der Olli übernommen. Was wir nämlich zu dem Zeitpunkt dann erfahren haben, ist, dass er schon seit er 12 ist, irgendwie an Platinen rumlötet und so weiter. Das ist halt ein richtiger Hardware-Geek. Und dann hat er den Prototypenbau übernommen und nach einem Wochenende kam und sagte, hey, schaut mal, also eigentlich funktioniert das schon so. Na gut, dann haben wir gesagt, das war jetzt eigentlich fast ein bisschen zu einfach. Haben aber schon gewusst, dass wenn wir das machen wollen, dass wir da ordentlich Geld investieren müssen, in die Hardware einfach. Und haben deswegen nicht, wie vorher bei unseren Versuchen, irgendwelche digitalen Produkte zu bauen, einfach angefangen und haben gedacht, das wird schon klappen, sondern haben dann gesagt, wir testen erstmal den Markt. Ja. Dann haben wir eine WordPress-Seite gebaut, haben da so ein Plugin für Formulare installiert und haben Google Ads drauf geschaltet, irgendwie tatsächlich generisches Keyword, Fotobox mieten Hochzeit, so. Und haben gesagt, wir setzen jetzt mal 500 Euro. Das war im November 2015. Und haben dann die Ads angeschaltet. Wir haben ein Stockfoto, keine Ahnung, iStockfoto, irgendwas von einer Fotobox genommen, haben einen Preis, haben wir uns bei unserem Wettbewerber angeschaut, haben 2 Euro links oder rechts davon uns positioniert und haben die Ads angeschaltet und tatsächlich kam innerhalb von 10 Minuten der erste Lead rein. Also wir haben dann Termine, quasi immer schon die Terminabfrage und haben dann direkt gesagt, na, also für den Termin haben wir leider keine Fotobox mehr frei, wir schreiben dich auf die Warteliste und ja, haben dann die Ads relativ schnell wieder ausgeschaltet, weil tatsächlich einfach ein Lied nach dem anderen reinkam.
Also ohne ein Produkt zu haben, habt ihr erstmal verbrieft, ob der Markt funktioniert, habt dafür Anzeigen bei Google AdWords geschaltet, habt damals die Anfragen für wenige Euro pro Anfrage eingekauft, sehr wenige Euro und wusste damit, okay, wenn wir jetzt das Produkt Fotobox hätten, es hinschicken könnten, wäre der Deal da.
Ja.
Okay, krass.
Da hatten wir damals auch noch einen Preis auf der Website. Also die Leute wussten schon, was es kostet und haben angefragt.
Es war Ende 2015.
Ja, da war es noch richtig einfach. Da war Online-Marketing noch richtig, richtig einfach.
Ey, was war Wahnsinn. Also, ich meine, ist immer noch so. Nehmen wir mal an, du zahlst 20 oder 30 Cent pro Klick. Denn es ist ja trotzdem auch eine Mörder-Conversion, wenn du denn für 2, 3 Euro, also von Klick zu Lead, 10% Conversion oder 15 oder 20, whatever. Ja. Da war euch also schon klar, wir reden hier über ein Produkt, was 200 bis 400 Euro Warenkorb bedeutet. Mhm. Wo ich den Kunden einkaufen kann für irgendwie 2 bis 5 Euro.
Mhm.
Oh. Okay, ihr hattet jetzt einen Prototyp von einer Fotobox.
Also, ja, also den Kunden nicht, aber der Kunde ist kein Herr, für 20 vielleicht so.
Genau.
Ja, aber trotzdem sehr attraktiv, ja.
So, und jetzt musst du da Fotoboxen bauen.
Genau, dann haben wir entschieden, wir bauen. Und dann haben wir so naiv, wie wir damals waren. Gott sei Dank waren wir so naiv. Also wirklich jung und naiv, sonst gäbe es die Firma heute nicht. Haben wir gesagt, ja, okay, wie lange brauchen wir wohl, um 20 Fotoboxen zu bauen? Ja, 3 Monate. Haben wir gesagt, okay, also wir sind buchbar, wir versenden ab Ende Februar, Mitte Februar, glaube ich. Und dann haben wir aber auch das Buchungssystem wieder geöffnet. So, und es war klar, der Wettbewerber macht Vorkasse, wir machen auch Vorkasse, weil warum sollten wir was anderes machen? Und haben dann im Endeffekt die Leute wieder angeschrieben, haben gesagt, hey, wir haben wieder Kapazität. Und dann haben die Leute angefangen zu bestellen und wir haben angefangen zu bauen.
Wie ein Online-Shop. Die sind drauf, haben den Termin ausgewählt, haben gesagt, ich brauche die Foto. Ihr hattet eine Fotobox, glaube ich, ein Typ.
Modell,
kostet 249 Euro.
Ja.
Jetzt bestellen.
298 waren es damals.
298 war der erste Preis quasi, denn alles per Vorkasse, nichts PayPal, nichts Kauf auf Raten, nichts gar nichts.
Damals nur Überweisung.
Die Leute haben euch vorher Kohle geschickt, ihr hattet noch nicht mal die Boxen.
Okay. Ja, das war schon krass. Ja. Also es hätte auch richtig schief gehen können, so rückblickend. Aber wir haben es hingekriegt. Also wir haben die Fotoboxen rausgeschickt. Wir hatten witzigerweise direkt, wir haben überhaupt keinen B2B-Fokus, aber erste Kunde war direkt Thom Baumärkte.
Ach.
Die haben irgendwie 14 Fotoboxen an einem Wochenende für einen Valentinstag bestellt.
Okay.
Ja, und das war natürlich voll krass. Ja.
Also kurz überlegen, was muss so eine Fotobox können? Also du brauchst ein Stativ.
Mhm.
Da muss irgendwie eine Kamera drauf, die muss dir irgendein Feedback geben, wo du dich ausrichtest, einen Rahmen oder sowas. Da brauchst du ein Blitzgerät, einen Drucker, einen Auslöser.
Mhm. Und wir haben ein Touchscreen, also brauchst nicht mal einen Auslöser.
Dann zählen so Sekunden runter, bis das Foto losgeht.
Genau, ja.
Und es war völlig klar, dass es ein reines Versendegeschäft ist. Also niemand hätte die Boxen bei euch abgeholt oder ihr hättet die irgendwie ausgefahren. Ihr musstet die immer irgendwie gut verpacken.
Ja.
Quer durch Deutschland schicken im ersten Schritt.
Ja.
Also das heißt, sehr stabile Verpackung, irgendwie ausgeschnittene Schaumstoffe und so, wo die Teile alle reinpassen.
Ja.
Ihr musstet ja von null beginnen. Es gab ja nichts,
was
ihr gekauft habt.
Niemand hat was gewusst. Niemand. Also es war wirklich... Also es war schon abenteuerlich. Wir haben auch am Anfang aus dem Büro versendet, weil wir natürlich nicht damit gerechnet haben, dass es irgendwie groß wird. Also wir haben schon gehofft, aber ja, unser Büro war dann war ein großer Raum. Wir hatten zu dem Zeitpunkt irgendwie 6 Angestellte oder so. Wir waren zu 6. Also wir hatten 3 Angestellte. Mhm. Dann haben wir da angefangen, die Fotoboxen zu verpacken. Am ersten Tag, also die erste Woche hat der Jochen quasi Versandlabels erstellt mit DHL. Er hat sich in das Geschäftskundenportal eingeloggt und hat quasi aus den Rechnungen raus die Versandlabels erstellen. Und es war die Katastrophe. Allein der Prozess, es war 10 Minuten pro Label. Es war furchtbar. Ne? Und dann haben wir die Dinger verpackt. Dann haben wir uns irgendwie überlegt, wie verschickt man das? Es war am Anfang aus Holz. Es war richtig schwer. Ne? Wir haben 2 Pakete verschickt am Anfang, weil wir damals gab es den Drucker, den wir heute haben, gab es noch gar nicht. Also allein der Drucker hat 15 Kilo gewogen. Plus Einhausung. Wir haben den in Holz eingehaust. Da warst du bei 25 Kilo pro Paket. Das war gerade noch so unter Zwei-Mann-Handling. Also wenn wir eins gelernt haben in der Zeit, ist, dass wenn dir jemand sagt, es wird nicht kaputt gehen, du kannst ihm nicht vertrauen, weil alles geht kaputt bei unserem Geschäft. Alles. Also wir haben so brutal Lehrgeld bezahlt am Anfang. Ja.
Weil die Verpackung falsch gewählt war für den Transport?
Die Verpackung war falsch. Der Drucker war falsch. Also du kannst ein Elektrogerät mit 15 Kilogramm, solltest du lieber nicht hin und her versenden. Mhm. In einer Mehrfachverpackung. Das ist einfach ganz
alles schön. Bei Würfen, Stürzen und Co. zu viel Eigendynamik entwickelt.
Genau, das kannst du auch fast einpacken, wie du willst. Also Gott sei Dank gibt es mittlerweile einen anderen Drucker. Wir sind dann irgendwann weg von diesen Rollendruckern, sind wir dann auf Canon Selfies gegangen. Das war das Gute. Unser Wettbewerber hat schon immer Canon Selfies gehabt. Und dann sind wir irgendwann wieder zurück zu den Rollendruckern, weil es dann, jetzt gibt es halt ein Modell, was jetzt 7 Kilo wiegt und das können wir ganz gut verpacken und das funktioniert.
Okay, ja. Wie viele Kameras habt ihr am Anfang gebaut jetzt?
20.
20?
Ja.
Aus eigener Kohle vorfinanziert, die Teile alle eingekauft, zusammengeschraubt und Co. Und auf einmal ging das Logistik-Game los.
Mhm.
Rausschicken, nach dem Wochenende zurückbekommen. Hochzeiten sind ja meistens so Wochenendthemen, ne? Freitags und am Sonntag, irgendwas in der Richtung. Das Verbrauchsmaterial sind die Bilder, so ein Thermobilder oder was
das da sind. Thermosublimation heißt das, Dice-Up.
Okay, ja. Da gibt es verschiedene Größen.
Also diese Drucker... Also bei dem einfachen Drucker, bei dem Canon Selfie, den haben auch viele Menschen daheim, da gibt es einfach nur ein Format, da gibt es einfach nur 10x15 oder 4x6 Inch. Und bei den anderen Druckern, die können schneiden, die haben ein Messer drin und die schneiden die Fotos auf verschiedene Größen zu.
Okay, hat der Drucker das Messer mit drin?
Mhm, genau, der hat so ein Messer, was hin und her fährt und das abschneidet.
Also ihr müsst das Verpackungsgame lösen, das Logistikgame. Die Technik muss immer funktionieren, auch unter widrigsten Umständen.
Ja.
Jetzt ist ja das, also was ist eines der größten Probleme, was entstehen könnte? Ihr verschickt dieses Paket.
Mhm.
Es kommt nicht rechtzeitig an oder es funktioniert nicht. Ja. Wie gehst du mit solchen Themen um?
Also wir haben schon immer so rausgeschickt, dass unsere Pakete 2 Tage vorher beim Kunden sind.
Okay.
Und somit haben wir die Chance, wenn was verrutscht, mit Express nochmal was hinterher zu schicken. Das werden wir auch immer so machen. Also klar, es gibt mal so absolute Peak-Wochen, da geht es dann auf einen Tag, aber das ist wirklich die Ausnahme. Weil wenn du so viele Feiertage hast, also ist jetzt gerade im Moment in Deutschland ganz schön stressig bei uns im Lager, weil die irgendwie viele Fotoboxen in kurzer Zeit rausdrücken müssen. Genau, aber normalerweise 2 Tage vorher ist es da. Dann haben wir irgendwann so SMS-Erinnerungen eingeführt, dass die Kundinnen und Kunden das wieder aufbauen sollen, wenn sie es sobald das Paket erhalten haben. Dann können wir ganz gut reagieren. Also das funktioniert. Wir kriegen auch fast überall irgendwie, auch nach Frankreich kriegen wir noch Pakete nochmal nachgeschickt. So.
Krass.
Genau, das funktioniert ganz gut. Und ja, das zu spät kommen ist natürlich keine Option.
Nee.
Das passiert natürlich manchmal. Auch dann, also wir beobachten das natürlich. Wir haben ja viel Automation, viel Prozessautomation. Haben da bei unserem Versanddienstleister sind wir auch in so einem Programm drin, wo wir monatlich Geld bezahlen dafür, dass wir nochmal einen besseren Kundenservice bekommen. Mhm. Und das zahlt sich total aus. Also wir haben Listen im Endeffekt, die werden ständig überprüft, solange bis die Boxen zugestellt sind. Und auch da schicken wir im Notfall mit Express einfach nochmal hinterher.
Aber es ist schon so, die Box wird bei euch im Büro und am Lager abgeholt und die wird danach auch wieder beim Kunden abgeholt oder er bringt sie in den Paketshop.
Genau, der kann es aussuchen tatsächlich, aber was er macht, ja.
Okay, und dann hat der Kunde die ein paar Tage?
Genau, übers Wochenende, typischerweise übers Wochenende.
So, Wie oft geht sowas quasi kaputt, wird geklaut? Verlust von Fotoboxen. Ist das ein Riesenthema oder reden wir hier von einem äußerst überschaubaren Rahmen?
Also es ist im Promillebereich.
Okay.
Ja, also eigentlich passiert es nicht.
Also eigentlich ist euer Thema nicht das Verlustthema, nicht das Kaputtthema, weil das habt ihr gut verpackt. Ja. Das ist eigentlich ein Prozess, der rein auf Logistik und funktionierenden Geräten beruht.
Ja.
Ihr habt eine Webseite dazu gebaut, der Kunde kann sich einloggen, der sieht den Tracking-Link von eurem Postdienstleister und Co., sieht auch, wo die Box ist. Das ist alles ein relativ rundes Business. Und jetzt standet ihr da, habt mit 20 Boxen angefangen, habt gesehen, es funktioniert.
Wir waren sofort ausgebucht.
Ihr wart sofort ausgebucht?
Das ganze Jahr. Das war wirklich völlig krass. Und dann haben wir nochmal, ich glaube, es waren nochmal 70 dann nochmal nachproduziert. Und es war natürlich für unsere Firma, wir haben, keine Ahnung, haben wir damals 250.000 Euro Umsatz gemacht vor den Fotoboxen. Es war natürlich völlig Harakiri, diese Boxen zu finanzieren, obwohl wir Vorkasse hatten.
Das hat aus dem Stand funktioniert?
Ja, sofort.
Und das ist bis heute so. Also eigentlich, auf Corona kommen wir nachher noch zu sprechen, aber wenn man diesen Mega-Event ausklammert, gebaut und seitdem seid ihr eigentlich immer ausverkauft und die Hardware ist immer unterwegs.
Ja, also das Ausverkauftsein, das ist im ersten Moment, denkst du, das ist mega geil, aber es stellt uns wirklich nur vor Probleme. Also das ist gar nicht gut.
Nee, ihr müsst ja auch, ihr habt ja Anfragen.
Genau, wir haben Anfragen und wir mittlerweile kosten die Kunden leider ein bisschen mehr als am Anfang. Und wenn du dann ausgebucht bist und die Kunden können nicht bestellen, haben aber natürlich trotzdem geklickt, kostet es einfach viel Geld und das ist gar nicht gut. Also immer wenn bei uns neue Kollegen sagen, hey, Gratulation, nächsten zwei Wochen sind wir ausgebucht, dann sage ich immer, das ist kein Grund zu feiern. Also es ist geil, dass es so gut funktioniert, aber eigentlich wäre es besser, wenn wir immer noch 200 auf Lager hätten. So.
Genau, das kannst du ja aber nur lösen, indem du ganz viel Technik auf Lager hast.
Ja.
Da arbeitet ihr dran, aber es ist ja auch alles, kostet ja Geld.
Das kostet Geld, genau.
Ich habe in eure Bilanz reingeguckt. Soweit ich das sehe, ist es jetzt auch nicht so, dass ihr ohne Ende ausschüttet. Ihr investiert scheinbar das ganze Geld, was ihr verdient, immer wieder ins Unternehmen.
So ist es.
Okay.
Ja.
Also wirklich, ihr stellt dafür, macht die ganze Zeit dafür Marketing, stellt die Hardware her, wächst im Team und an allen Prozessen, die sonst noch so
passieren. Und wir haben eine Runde gemacht tatsächlich, 2018, aus der Not heraus damals, weil wir hatten eine Kreditzusage mündlich und haben dann Teile bestellt und dann kam der Kredit nicht. Das war damals ziemlich scheiße, ne? Und dann haben wir aber Gott sei Dank vier lokale Business Angels / ein Family Office ist dabei aus der Region gewinnen können für uns. Die sind auch bis heute dabei, sind ganz happy. Aber es gibt ja diesen neuen Begriff, wir sind Seed-strapped quasi. Wir haben eine Seed-Runde gemacht und seitdem bootstrappen wir. Und das ist brutal anstrengend.
Ja.
Weil wir natürlich immer, wir müssen genau dieses, also du hast es total gut erkannt, wir müssen diese Auslastung managen, wir müssen schauen, wir haben natürlich auch Lead-Times für unsere Teile. Also mittlerweile produzieren wir eigene Platinen. Die kamen bis vor kurzem immer noch aus Asien. Mittlerweile kommen sie aus Osteuropa. Da bin ich sehr, sehr froh drum tatsächlich, weil der Weg da einfach ein bisschen kürzerer ist und man besseren Zugriff hat auf die Menschen. Aber das ist wirklich challenging, weil du kaufst halt Elektrobauteile auf dem Weltmarkt ein. Ne? Und dann kam die Chip-Krise, die hat uns natürlich voll mitgenommen. Dann sind auf einmal die Sachen mega teuer geworden. Jetzt der Krieg im Iran macht es uns auch nicht leichter. Wenn die Straße von Hormuz zu ist, dann gibt es gewisse Teile einfach nicht mehr oder extrem teuer über Luftfracht. Aber es gibt einfach auch Teile nicht mehr. Also das ist eine große Challenge und dann aber auch immer dieses, also wir können mittlerweile ziemlich gut predikten, wo wir so rauskommen werden in einem Jahr, müssen aber trotzdem immer abwägen, also du hast so Spitzen, keine Ahnung, dieses Jahr der 26.06.26 oder so, es gibt einfach viele Menschen, die auf solche Termine stehen. Da hast du da halt Spitzen, da könntest du anderthalb Mal so viel rausschicken, wie du hast. Das macht natürlich keinen Sinn, auf diese Spitze zu gehen. Na, aber dieses Managen, dieses wann lohnt es sich, Geräte zu bauen, für welchen Markt, jetzt haben wir USA noch dazu, das ist auch komplex. Ne? Also wir können jetzt ja nicht in den USA in die Verfügbarkeit Geräte einbuchen, die noch nicht drüben sind. Das können wir hier machen, weil hier wissen wir bauen die und dann sind sie da. Aber in den USA, da hast du immer diesen Faktor Zoll. Da ist noch nie was hängen geblieben, aber ich kann ja keine Fotoboxen vermieten, die noch nicht in den USA sind. Das geht einfach nicht. Das wäre unseriös, ne? Unseren Kunden gegenüber.
Okay.
Und das ist ein großes Jonglagespiel. Auch oft leider auf dem Rücken unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was einfach du sagst, wir bauen nicht, weil es reicht. Und dann 3 Monate später sagst du, scheiße, es funktioniert so gut, wir müssen 1000 Geräte bauen. Und so, ah, und wo kriegen wir denn jetzt die Teile her?
Also, ihr baut die immer noch selber?
Wir bauen die, also nicht immer noch, wir sind total anders als viele andere Unternehmen. Ja. Wir holen immer mehr Wertschöpfung ins eigene Unternehmen rein. Genau. Wir haben am Anfang ganz viel rausgegeben. Wir hatten kein Callcenter selber. Wir hatten ein Callcenter, das machen wir mittlerweile selber. Mhm. Wir haben am Anfang das Fulfillment nicht selber gemacht. Das machen wir jetzt seit 2023 selber. Die Hardware haben wir bei einem Lohnlieferanten bauen lassen. Das machen wir mittlerweile selber. Weil du einfach, also da kommen wir jetzt nochmal zurück zu diesem, was passiert, wenn die Fotobox zu spät kommt, was passiert, wenn die Fotobox nicht funktioniert. Wenn du halt bei einem Fulfiller bist, für den ist halt eine Fehlerquote von knapp unter 1% richtig geil. Mhm. Dann sagen die, klopfen die sich auf die Schulter und sagen, oh, voll geil. Ey. Und für uns ist das halt eine Katastrophe. Ja, wenn wir, keine Ahnung, wir schicken in der Woche jetzt so 2500 Fotoboxen raus, es wäre richtig schlimm, wenn da bei 1% ein Teil fehlen würde oder so. Ne? Also das wäre nicht gut.
Ihr habt, lass mal kurz rechnen, also ihr habt 5000 Fotoboxen, in Summe über 5000 Fotoboxen im Einsatz. Ihr schickt jede Woche 2500 davon raus.
Jede Woche,
Pi mal Daumen. Ja. So, das kostet im Durchschnitt 300 Euro. Das ist ja schon richtig, das sind 750 Millionen.
Ja.
Okay, alles klar. Also Umsatz macht ja schon eine ganze Menge.
Ja, Umsatz machen wir eine Menge,
Wow. Alter Schwede. Das ist wirklich krass.
Ja.
Aber auch so, also euer, ich weiß ja nicht genau, wer euer Partner ist für den Postversand. Das kann man herausfinden bestimmt.
Ich kann es auch sagen.
Ja?
Das ist UPS.
Also das ist UPS.
Sind, genau.
Mit denen skaliert ihr aber weltweit.
Genau. Ja.
Wow.
Auch in den USA. Das ist halt, wenn du halt da mal ein guter Account bist, und das sind wir, weil wir schicken ja nicht nur in eine Richtung, sondern wir schicken ja auch immer auf dem Rückweg auch noch. Das ist gut. Also das mögen die auch, weil sie mit uns ganz gut planen können. Wir können denen auch jetzt schon sagen, wie viele Pakete sie in 4 Wochen bei uns abholen müssen. Das kennen die überhaupt nicht von anderen Kunden.
Nee.
Das ist für die völlig so.
Also die kommen einmal am Tag, bringen und
zweimal,
holen.
Oder auch zweimal genau. Genau. Mhm.
Okay, jetzt habt ihr im ersten Jahr, glaube ich, Deutschland gemacht.
Genau.
Und ich glaube, ihr hattet davor auch in eurem Leben, auch bei der Agentur wahrscheinlich primär mit Deutschland oder in Deutschland gearbeitet.
Ausschließlich, genau.
Im zweiten Jahr habt ihr schon Frankreich gemacht?
Frankreich und Österreich, Österreich haben wir gesagt, ist einfach. In Frankreich, ich weiß gar nicht mehr warum, völlige Hybris, aber voll geil.
Hat also geklappt,
Frankreich? Ja, Frankreich ist der wichtigste europäische Markt, ist größer als
wirklich?
Deutschland. Ja. Wächst immer noch brutal, die Wachstumsraten sind da.
Kannst du dir das erklären, warum es so ist?
Wir haben eigentlich keinen Wettbewerber,
okay,
der das macht, was mich immer noch wundert. Also klar, es gibt dann immer mal wieder Versuche, aber wir haben wohl irgendwie das richtige Produkt zum richtigen Preis.
Scheinbar schon, ja. Okay, wie ging es nach Frankreich und Österreich weiter?
Ja, dann haben wir gesagt, ja gut, Benelux ist einfach.
Mhm.
Die haben wir dann direkt mitgemacht, irgendwie im Jahr drauf. Für uns war das dann eigentlich immer nur so, wir brauchen eigentlich nur die Website in einer anderen Sprache, wir brauchen die E-Mails in anderen Sprachen und wir brauchen halt Customer Care, die Sprache mit abdecken.
Genau.
Und der Rest macht ja UPS für uns.
Also Google AdWords im Einkauf, vielleicht auch Meta, whatever, was die anderen Kanäle sind.
Ja, dann machst du halt einen neuen Account.
Und dann habt ihr UPS vorher gefragt, könnt ihr auch Luxemburg, könnt ihr auch Niederlande und Co. Dann sagen die und dann schlagt ihr es im Endeffekt auf die Versandkosten auf und dann
ist das auch halt das Produkt ein bisschen mehr oder die Marge ist ein bisschen niedriger, muss man sich dann halt entscheiden. Ja.
Längere Versandzeiten?
Ja, das wird dann zur Challenge, weil wir haben in Deutschland haben wir das wunderbare Ding gehabt, dass wir wirklich im Wochenwechsel die Fotoboxen einfach rausgeschickt haben. Jede Woche sind die rausgegangen in der Hauptsaison.
Ja.
Und das haben wir jetzt halt nicht mehr. Je größer ein Markt wie Frankreich wird, wenn du halt viel im Süden hast, dann hast du einfach eine längere Versandlaufzeit und dann hast du einen 2-Wochen-Rhythmus.
Aber Frankreich bedient ganz Europa, die Märkte, die ihr bedient, sagt es ja Westeuropa, bedient ja aus Deutschland heraus.
Ja.
Es klingt erstmal ganz gut vom Aufbau und hast weniger logistischen, in der Theorie, als wenn du jetzt
Overhead.
Überall Niederlassungen hättest und weniger Overhead, genau.
Jetzt sag mal so, die Gedankenspiele, wie wäre es denn, wenn man mal noch ein Lager in Südeuropa macht oder wie wäre es denn, wenn man ein Lager in Texas noch macht, in den USA, da haben wir ja die gleiche Thematik. Die gibt es immer wieder, aber wenn du dir dann halt anschaust, was halt allein die Miete für so ein Lager und die Personalkosten, nur Administration. Ja. Ich rede jetzt nicht von diesen variablen Personalkosten für Leute, die die Fotoboxen verpacken, sondern einfach nur diese Admin-Ding. Und dann sagst du, okay, also dafür können wir wirklich viele Fotoboxen bauen. Und dann bauen wir lieber Fotoboxen und haben nicht diese Komplexität mit mehr Standorten, weil es ist so schon brutal komplex. Mhm. Schon mit USA, diesen Spagat zu schaffen, da allen gerecht zu werden, ist schon
ja, genau. Komplex. Ihr seid ja auch keine Hyperscaler. Also ihr kommt ja nicht aus Berlin, habt 100 Millionen Venture Capital bekommen und ihr müsst 100 Länder machen.
Nee.
Eigentlich bedient ihr oder habt ihr Europa bedient aus dem ist gar nicht despektierlich gemeint, aus dem einfachsten Setup, weil man sich hätte vorstellen können, was auf das einzahlt, was ihr besonders gut könnt.
Absolut.
Da ist die Werkstatt, da kommen Dinge zurück, Dinge können kaputt sein, ihr wollt es an einem Lager haben, der UPS-Dienstleister schickt das ja auch quer durch Europa, also eigentlich alles so, wie es ist, gut. Du musst halt ein paar Tage vorher losschicken, weil es dauert ein bisschen länger. Du brauchst also wieder mehr Inventar.
Genau, wir brauchen mehr Inventar und wir haben halt nicht die Challenge, die ein normaler E-Commercer hat. In Zalando, da willst du halt deine Schuhe am nächsten Tag haben oder spätestens 2 Tage danach. Die Problematik haben wir nicht. Klar, wir haben auch kurzfristig Anfragen, aber das also im Verhältnis, also erstens kannst du für die dann ein bisschen mehr chargen, so für Express-Versendungen, aber typischerweise buchen die Leute halt Monate im Voraus. Und dann weißt du einfach, okay, also die Fotobox, die muss ich halt einfach dann nicht am Mittwoch losschicken, sondern am Montag.
Ist euer größter Wettbewerber jemand anders, der Fotoboxen verschickt, oder ist euer größter Wettbewerber der DJ oder der Organisator, der eine eigene Fotobox mitbringt auf die Hochzeit?
Also der Markt ist ultra fragmentiert und unser großer Wettbewerb ist tatsächlich der DJ oder der Fotograf.
Weil die es einfach mitmachen. Die bestellen sich irgendeine Box auf Temu oder Shein oder Alibaba, whatever.
Genau, Alibaba typischerweise. Okay. Ja, da gibt es tolle Systeme.
Ja.
Die kosten dann sich 3.000 Euro, 4.000 Euro und dann kaufen die sich eine oder zwei und dann ist das für die natürlich auch ein geiles Geschäft.
Na klar, nehmen die einfach mit.
Genau, also ist auch noch ein paar Mal bezahlt.
Okay, also ihr habt jetzt quasi schon vor Corona, habt ihr ein paar hundert oder schon 1.000 und ein paar zerquetschte Boxen running gehabt, das System hat funktioniert, die Firma ist gewachsen, alles war gut und jetzt reden wir ja davon, dass die Grundlage dieser Box Feierlichkeiten sind und dann kam Corona.
Ja.
Das hört sich nach einer wahnsinnig krassen Bruchlandung an.
Das war ganz furchtbar.
Wie machst du, wie viele Leute wart ihr damals? Wie groß wart ihr?
40. Bestimmt auch schon, glaube ich. 35, 40. Irgendwie so in dem Dreh. Ja, was machst du? Also erstmal bist du natürlich, verfällst du ganz kurz in eine Schockstarre, aus der du dich dann ganz stark wieder rausschütteln musst. Das ist natürlich ein krasser Antrieb. Dann geht's los, dass die Kunden anfangen zu stornieren. So, dann hast du auf einmal, du hast nicht nur neue Bestellungen, sondern du musst auch noch Geld erstatten.
Stimmt, der Vorkasse alles,
Genau, und dann haben wir quasi da ein Instrument gefunden, indem wir unsere Kunden, und das haben wirklich, also ich würde sagen, 95% haben das wahrgenommen, wir haben gesagt, hey, verschieb doch auf unbestimmte Zeit. Wenn du die Kohle nicht brauchst, du kannst uns hier helfen, weil wir sonst vielleicht einfach auch nicht mehr da sind. Und dann hast du ja auch nichts davon, wenn wir dir
so bis dahin... So offen habt ihr kommuniziert?
Ja, klar. Okay. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass wir mit seinen Kunden da offen kommunizieren. Ne? Und haben dann gesagt, jetzt verschieb doch einfach auf unbestimmte Zeit. Du kannst deine Buchung jederzeit wieder aktivieren. Und ja, daraufhin, was wir dann auch noch gemacht haben, das haben wir aber natürlich nur für neue Bestellungen gemacht. Wir haben nach den 14 Tagen Widerrufsrecht haben wir umgestellt, dass man bei uns nur noch einen Wertgutschein als Erstattung bekommt. Da haben wir draus gelernt. Ja, und das war natürlich der erste Schritt. Also da hat sich dann wirklich wieder ausgezahlt, dass wir alles in-house machen, die ganze Softwareentwicklung. Da habe ich mich dann noch hingesetzt und habe innerhalb von einem Tag irgendwie dieses Verschieben-Feature gebaut, dass die Kunden einfach selber ins Dashboard gehen konnten und sagen konnten, okay, jetzt auf unbestimmte Zeit verschieben. Und dann war die Sache erledigt. Das war wirklich cool. Und dann war der nächste Schritt halt Kurzarbeit. Ja, Kurzarbeit für alle. Dennoch hatten wir ja laufende Kosten und mit unserem Vermieter konnten wir uns leider damals zum Beispiel nicht einigen. Der ist uns nicht entgegengekommen, was die Büromiete anging, was ein bisschen kurzsichtig war, fand ich. Also wir haben es irgendwie dann schon hingekriegt, aber dann kam quasi die große Ankündigung im Fernsehen von damals Peter Altmaier, keine Firma wird wegen Covid Insolvenz anmelden. Dann haben wir gesagt, ja Gott sei Dank, dann ist alles gut. Dann sind wir mit der Aussage zu unserem Banker gegangen und haben gesagt, ja hier, da gibt es noch eine KfW und kann man doch bestimmt was machen. Und dann hat er gesagt, ja, da kann man schon was machen, aber puh. Ja, ohne persönliche Sicherheit, dann haben wir gesagt, also sorry, also bei allem was recht ist, aber in der Phase, ich kann da, also wir haben schon persönliche Garantien für Darlehen übernommen, für Kontokorrent und so weiter, also ich kann jetzt in der Phase nicht, wenn ich gar nicht weiß, was passiert eigentlich mit der Welt, jetzt hier eine persönliche Garantie geben und mein Haus da irgendwie verpfänden sozusagen. Und da war es dann wirklich, also es waren brutal eklige Wochen, also wirklich so mit viel Weinen, mit viel... ja, also keine Ahnung, meine Frau und ich saßen in unserem Haus auf unserem Balkon und haben gesagt, wo wohnen wir denn in einem Vierteljahr, wenn das Haus uns krass, weggenommen wurde. Ne? Ja. Also das ist schon, du hast ja auch selber schon gesagt, wir haben uns halt noch nicht viel rausgenommen, ne? Und das Haus war noch belastet. Und die Bank hätte da natürlich voll Durchgriff drauf gehabt. Ja. Ne? Also das ist ja immer das, was Menschen nicht sehen. Die sehen ja immer nur die geilen Seiten von Unternehmertum. Aber viele Menschen sehen halt nicht, dass es auch ganz schön krasser, auch psychischer Druck manchmal ist. Ne?
bist halt Märkten ausgesetzt. Genau. Wenn der Markt zusammenbricht, genau, dann ist dein Business tot. Ja,
und wir haben jetzt halt nicht zu den Corona-Gewinnern gehört.
Würde ich auch so sehen. Das war bei uns ein Glück anders, aber ja.
Ja, wir haben dann natürlich auch, also keine Ahnung, bis heute verstehe ich nicht, warum wir eigentlich nicht eine Corona-Teststation oder 100 Corona-Teststationen gebaut haben. Die Idee ist mir damals nicht gekommen. Aber ich hatte irgendwie auch da ist wieder diese Haltung, ich wollte mit der Pandemie kein Geld verdienen. Das war irgendwie für mich, hat sich das falsch angefühlt. Das
haben ja dafür viele andere für uns übernommen, die Teststationen zu bauen. Genau. Und ich glaube, das war auch ein sehr wildes Geschäft teilweise.
Wild, mit viel Schindluder, was da getrieben wurde. Ne?
Aber ihr hättet natürlich, du kannst programmieren, deine Geschäftspartner. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ihr wärt auch da erfolgreich gewesen.
auf jeden Fall. Aber ja, ich habe dann ein Portfolio zusammengestellt mit unseren Entwicklern, habe versucht, die bei den anderen Unternehmen unterzubringen. Also ich habe dann schon irgendwie versucht, was für die Leute zu machen. Also einfach als im Endeffekt Arbeitnehmerüberlassung habe ich so. Also so Sachen, was wir gemacht haben, als es dann langsam losging. Also erstmal muss ich den Gedanken mit dem Kredit zu Ende führen. Es war dann wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, also es ist jetzt einfach vorbei. Und dann hat, weil es auch unseren einen Investor so wahnsinnig genervt hat, wie die Banken da agiert haben und so weiter und wie diese Aussagen, also wie da keine oder wenig Korrelation zwischen den Aussagen im Fernsehen und der Realität war, hat der dann gesagt, er übernimmt die komplette Sicherheit als Privatbürger.
Okay.
So, das hat er dann nicht müssen, aber er hat gesagt, er macht es, bevor hier irgendwas verrutscht, er übernimmt es komplett.
Gut ab.
Und werde ich auch für immer dankbar sein. Aber schlussendlich hat es dann doch geklappt mit dem KfW-Kredit, auch ohne persönliche Bürgschaft. Ne? Und dann ging es so langsam los mit den Förderprogrammen. So, und da kam dann wieder unsere Stärke zu tragen. Wir haben halt natürlich vorher, also das Jahr hat brutal angefangen und wir haben vorher gesehen, unsere Prozesse sind nicht ready für dieses krasse Wachstum und dann haben wir die Fördermittel, die es gab, also es gab ja für alles Fördermittel. Brutal, wirklich. Und der Jochen hat da, ich glaube, der hat am Tag 4 Stunden lang nur News zu Fördermitteln gelesen und hat die analysiert und damals noch ohne ChatGPT.
Ja, genau.
Hat einfach alles analysiert, passt es auf uns. Und also wir haben sehr viel Geld vom Staat bekommen, also von der L-Bank in dem Fall, Landesbank Baden-Württemberg. Wir haben da noch Rückstellungen gemacht, also da wird auch noch eine kleine Rückzahlung kommen, so, aber es ist wirklich für uns, war das sehr dankbar. Und da haben wir, glaube ich, auch einen Standortvorteil gehabt gegenüber anderen Bundesländern. Also da war das Land Baden-Württemberg wirklich super. Und auch gegenüber anderen Ländern übrigens, bei allem Geschimpfe über Deutschland, was dann schlussendlich doch losgerollt ist an Hilfen, und auch zu viel zum Teil, muss man auch klar sagen, das war schon super. Ne? Das gab es in anderen Ländern halt nicht. Oder nicht in dem Umfang. Wir haben dann die Zeit genutzt und das Geld und die Fördermittel genutzt, unseren Fuhrpark zu aktualisieren. Haben da viel investiert, Systeme modernisiert, aber vor allem die Prozesse auf links gedreht, in Hardware fürs Fulfillment investiert. Damals noch beim Versanddienstleister. Also wir haben denen Sachen reingestellt, die wir gebraucht haben, weil wir gesagt haben, damit es funktioniert, müssen wir das so und so umbauen. Haben alle Prozesse von vorne bis hinten angeschaut und vereinfacht und verbessert. Und das ist wirklich der große Gewinn für uns aus Corona.
Wie lange hat es gedauert, bis ihr wieder liefern konntet oder bis angerollt ist, das Geschäft?
Ja, also das war ja dann immer so auf, zu, auf, zu. Also wir haben natürlich jedes aufgenutzt, logisch. Aber so richtig ging es dann ja, ich meine, wie lange waren das insgesamt? Das Schöne ist, dass ich sehr gut im Vergessen bin, weil die Zeit war so schrecklich. Ich möchte da gar nicht so arg viel drüber nachdenken.
Ja,
aber ich würde sagen,
anderthalb
Jahre waren es schon. Hat sich dann die Hybris mit Frankreich ausgezahlt, weil die Franzosen viel früher wieder aufgemacht haben als wir Deutschen. Und wir konnten tatsächlich schon deutlich vor unseren Wettbewerbern wieder aktiv werden, weil die halt nur in Deutschland und Österreich waren. Und wir waren halt auch in Frankreich und in anderen Ländern. Und das war für uns super. Da waren wir sehr happy.
Und als das losging, die Story ist dann auch seitdem nicht mehr aufzuhalten. Nee. Sie hat nahtlos an das angeknüpft, was vor Corona war.
Also ohne Witz, nahtlos. Wenn ich mir unser Wachstum und unser Umsatzwachstum anschaue und ich schneide die 2 Jahre raus, dann ist die Kurve einfach genau, die geht genau so weiter. Also es ist wirklich es ist einfach Pause und Play.
Das heißt, das Thema Fotobox setzt sich immer weiter durch. Ja. Jedes neue Land, ihr trifft ja ganz oft auf Länder, wo es keinen Wettbewerber gibt. Gefühlt
leider,
jedenfalls.
Leider. Genau, leider. Wäre geil, weil wir müssen unser Produkt halt auch viel erklären.
Genau, ihr macht immer die Pionierarbeit.
Ja, das ist gar nicht so geil. Also ich fände es voll gut, wenn es in Spanien schon einen großen gäbe, dann würde uns Spanien wesentlich leichter fallen. Das ist nämlich ein bisschen so ein trauriger Markt bei uns. Ne?
Gut, aber mit jeder Hochzeit?
Genau, der Multiplikator ist natürlich krass.
Genau.
Ja? Und was wir jetzt halt noch gemacht haben, wir haben irgendwie gesagt, wir müssen an diese Gäste ran. Und was wir halt nicht wollten, wir wollten nicht auf die Ausdrucke draufschreiben, Fotobox von Crew. klar, gibt es immer mal wieder die Überlegung, ob man das nicht noch nicht doch macht und dann gegen einen Upsell wieder wegmacht. Aber Stand jetzt steht es nicht irgendwie zur Debatte. Und wir haben dann, also wir hatten am Anfang keine Online-Galerie, am Anfang gab es einen USB-Stick. Dann kam die GEMA und hat, dann wurde GEMA auf USB-Sticks auf einmal zu teuer. So, und dann haben wir gesagt, okay, USB-Sticks machen keinen Sinn mehr, wir machen jetzt eine Online-Galerie. Also haben wir die Fotoboxen danach, die Fotos runtergeladen, in die Cloud, in unsere Cloud geladen und quasi eine Online-Galerie bereitgestellt. Aus den Online-Galerien haben sich aber nicht viele Menschen eine Fotobox bestellt. Also wir konnten es nicht unmittelbar messen. Mhm. Mittelbar hat es bestimmt auch funktioniert, ne? Aber so in so einem Attributionsmodell war das nicht so direkt ablesbar. Dann haben wir gesagt, eigentlich wäre es ja voll geil, wenn wir bei den Gästen unserer Kunden auf dem Gerät sind. Ja. Und dann haben wir 2023, glaube ich, haben wir unsere App gelauncht und die Online-Galerie abgeschaltet.
Ja.
Also so. Ganz stumpf.
Das heißt?
Und das heißt, wenn jetzt die Gäste Zugriff auf die Fotos vom Event wollen, müssen sie sich die App runterladen.
Laden sich die App runter, haben dann die Fotos direkt da drin, können die in Social Media veröffentlichen
können
und
Co. Können ihre eigenen Fotos auch noch hochladen.
Das ist der Twist. Das ist natürlich schon nice.
Ja. Also unsere Kundinnen und Kunden haben quasi einen Ort, an dem sie alle Fotos der Veranstaltung sammeln können.
Okay, das ist schon Teil des Services,
schon Mehrwert,
auch, mit euch zusammenarbeitet.
Genau, also das haben andere Anbieter halt nicht. Und wir sind auf dem Gerät. Mit unserem sehr prägnanten Logo. Ja, und das ist natürlich extrem viel wert. Weil wenn Menschen dann an Fotoboxen denken, dann denken sie halt hoffentlich mehr an uns als vorher. Und das funktioniert ganz gut.
Funktioniert ganz gut. Wie viele Leute haben sich die App runtergeladen?
Ja, wir haben jetzt Registrierungen aus der App über 1 Million.
Wahnsinn. Ihr habt 100.000 Fotobox-Bestellungen, werdet ihr dieses Jahr machen.
Ja. Also dementsprechend wird auch der Anteil, also werden die App-User auch nochmal richtig schön wachsen.
Okay, dann gibt die Fotobox hat zwei Funktionalitäten quasi. Du kannst ein Foto machen und kannst es über die App konsumieren und du kannst das Foto auch drucken. Das heißt nicht, du machst mehr Fotos im Regelfall, als Fotos gedruckt werden.
Mhm. Also wir machen ja sowieso immer Collagen.
Ja.
Also bei der Premium-Variante kannst du auch ein Einzelbild machen. Dann hast du so ein Polaroid-Style. Das machen sehr viele Kunden. Aber ansonsten machst du halt auch drei Fotos, die dann auf einem Hintergrund platziert werden und den drucken wir dann. Grundsätzlich wird jedes Foto gedruckt. Also jede fertige Collage wird gedruckt. Aber wir haben einen Nicht-Drucken-Button auf dem Screen, sodass die Kunden entscheiden können, das ist jetzt nicht wert zu drucken.
Okay, das heißt aber, eure variablen Kosten ist quasi dieses Fotodruckpapier. Ja. Der Deal ist irgendwie so viele Fotos, also all-inclusive, verschickt ihr diese Fotobox.
Ja.
Bei 100.000 Fotoboxen, die durch die Gegend geschickt werden, kannst du trotzdem sagen, ihr macht locker ein paar Millionen Fotos jedes Jahr, die über diese Boxen gehen.
Mhm.
Der Kunde hat Zugriff über diese App quasi, wo die Fotos drauf sind.
Ja.
Ansonsten seht ihr die Fotos gar nicht. Also Datenschutz und Co. Genau. Ihr habt in der Theorie nichts damit zu tun.
Genau. Also wir sind da ein reiner Bereitsteller von im Endeffekt von Speicher und dem Gerät. Klar, wenn ein Kunde mal anruft und sagt, hey, da ist ein Foto in meiner Galerie, ich habe gerade keinen Zugriff, das müsst ihr bitte dringend rausmachen, dann machen wir das natürlich. Dann loggen wir uns ein in das entsprechende Kundenportal und machen das. Aber das machen wir. Also wir schauen nicht in die Galerien rein.
So, für die Fotobox brauchst du keinen vor Ort. Jeder kann das bedienen, jeder kann es aufbauen, ist mega easy. Nichts geht kaputt und
egal,
schief.
Also wenn du 1,60 Meter große Frau mit 50 Kilo kann das Paket tragen und kann die Fotobox aufbauen.
Okay, aber auch ihr könnt nichts für widere Umstände. Das heißt, wenn jemand einfach die Kamera schlecht ausrichtet, gegen Licht, gegen die Sonne, was auch immer, könnt ihr auch das nicht heilen.
Nee.
Die Kameras stehen drin im Regelfall, nicht draußen.
Ja.
Das ist irgendwie der Deal.
Aber da geht es halt um die Gerätezulassung, um die Schutzklasse und so weiter. Also wir sind halt einfach Anbieter von einem Elektrogerät und unterliegen damit sehr strengen Regularien zurecht. Also wir müssen halt dafür garantieren, dass das Gerät sicher für Leib und Leben ist.
Ja.
Und wir investieren da unglaublich viel Geld in Laborkosten. Also du musst ja wenn du ein Elektrogerät auf den Markt bringst, dann musst du eigentlich, also du kannst natürlich auch einfach die CE-Konformität unterschreiben, also die Konformitätserklärung solltest du aber nicht machen.
Mhm.
Weil wenn zum Beispiel da jetzt wie in unserem Fall ein Wi-Fi-Hotspot drin ist, dann emittiert das Gerät eben Strahlen und die Strahlen können im schlechtesten Fall oder auch ein Bildschirm emittiert Strahlen oder auch ein Kabel emittiert Strahlen. Das sind lauter Sachen, die ich neu lernen musste, weil ich eben kein Elektroingenieur bin. Aber dann musst du eben dafür garantieren, dass eben nicht der Herzschrittmacher vom Opa davon beeinflusst wird.
Ja.
Und da gibt es, in Deutschland haben wir ja schon einige Wettbewerber und da gibt es auch den einen oder anderen, der nimmt es da nicht so genau. Ja, und eigentlich ist es nicht fair, weil so für Chancengleichheit auf dem Markt wäre es natürlich gut, wenn alle die gleichen Sachen sich aufbürden müssten. Aber ja, wir sind da jetzt nicht so, dass wir da jetzt regelmäßig draufschauen und dann Wettbewerber anzeigen. Aber der Markt regelt es dann am Ende schon. Davon bin ich schon überzeugt. Ja.
so diese Fotoboxen sind, glaube ich, relativ preisstabil. Also ich erinnere mich, wir nehmen die ab und zu mit auf Messen und sowas, ne, OMR und so, was jetzt gerade auch vor kurzem war. Die kosten so immer Pi mal Daumen 200 bis 350, 399 Euro. Das ist so die Range, über die wir uns hier bewegen. Ja. Das heißt, würde ich sagen, in der Theorie ist es ein margenstarkes Geschäft,
ja,
weil du ja das Anlagevermögen einmal hast, musst einmal die Kamera bezahlen und die kriegst du trotzdem, wenn man jetzt mal von den Verbrauchsgütern weg ist wie dem Fotopapier, kriegst du die mit wenigen Einsätzen relativ gut refinanziert. Musst natürlich immer wieder, du hast die Logistikkosten, die nicht ganz ohne sind, du musst die instand halten, die Kameras, musst sie durchreparieren, warten und alles, was dazugehört. Das Game habt ihr in Europa ganz gut durchgespielt. Du hast gesagt, Polen wart ihr mal.
Oder wir waren mal in Polen, sind wieder raus. Ich glaube, wir waren zu früh in Polen.
Also Osteuropa ist noch nicht das große Thema.
Aber tatsächlich ist es eigentlich schon ganz geil.
Also ich höre
also Polen Gutes. Ist ja anscheinend der am stärksten wachsende E-Commerce-Markt in Europa. Wir sind auch noch nicht in UK. Da sind wir gerade am, stellen wir gerade uns auf.
Das UK ein Zollthema?
Ja, Brexit hat es nicht unbedingt geholfen. Ne? Aber ja, da sind wir auch dran.
Okay, das heißt, Osteuropa liegt noch vor euch.
Ja.
UK seid da dran, was quasi ja sehr nah an Europa dran wäre.
Und eigentlich ja der geilste Markt in ganz Europa sein soll.
Hätte ich auch gesagt, auf jeden Fall ein sehr guter Markt.
Ja.
Und USA habt ihr so ernst gemeint, dass du da selber rübergezogen bist, um diesen Markt aufzubohren.
Genau, ja. Also wir waren 2020 im Februar, direkt vor allen Shutdowns, waren wir in Las Vegas auf der World Photo Booth Expo. Wir saßen da in der Keynote drin von dem Kongress und haben uns angeschaut, also da war quasi wirklich der Inhalt der Keynote war sowas wie How to get more customers through a website. Und wir so, als Moment, wir schon so halbautomatisiertes Lager, Buchungsprozess, Rechnungsstellung, alles automatisiert, hochladen, konfigurieren, das Geräte, alles schon automatisiert. Ne? So, wir schauen uns an und sagen, hey, aber was? Und dann haben wir gesagt, also eigentlich müssten wir da oben stehen und erzählen, wie man Fotoboxen vermietet. Weil das, so wie die das machen, das ist bestimmt lukrativ für eine Person, aber skalieren tut es halt nicht, ja. Ja gut, und dann haben wir gesagt, eigentlich sollten wir in die USA gehen. So, dann Cut, Covid. So. Okay, dann war das irgendwie ad acta gelegt. Und ich glaube aber tatsächlich 2022 habe ich dann so in so einem Anflug von Midlife-Crisis gedacht, war es das jetzt so? Bin ich jetzt quasi, ich bin noch nie weiter weggezogen als bis Heidelberg irgendwie. War das jetzt mein Leben hier? Also ich baue jetzt hier die Firma, das ist geil. Ich habe meine Band, das ist cool. Also alles gut, aber so eigentlich war ich noch nie so ins kalte Wasser gesprungen. Und andere Freunde haben immer gesagt, hey, was, du bist Unternehmer, du bist ja schon voll oft ins kalte Wasser gesprungen. Dann sage ich, ja, ich weiß, aber ich hatte immer trotzdem meine Menschen um mich rum. Ja. Das ist einfach schon ein großer Unterschied. Und dann ist in mir so ein... Der Jochen hat vorher auch schon mal gesagt, dass er gern hinwollte, aber bei dem hat es dann familiär nicht gepasst. So dass eigentlich für mich so von uns drei der Weg frei war. Und dann sind wir damit auf unsere Investoren, auf unsere Gesellschafter, muss man sagen, zugegangen in der Gesellschafterrunde und haben gesagt, also ich gehe jetzt nächstes Jahr in die USA. Und dann haben die gesagt, dann haben die nochmal so einen Stopper reingehauen. Da war ich damals ganz schön angefressen, muss ich sagen, was aber schlussendlich schon gut war. Also wir haben das dann noch mehr vertestet, noch mehr Daten gesammelt, haben es einfach um ein Jahr verschoben. Und haben dann im August 23 die US-Firma gegründet. Und der Plan war dann, dass ich im Januar hingehe. Mhm. Ich musste für mein Visum musste ich schon jemanden eingestellt haben, mit zum Zeitpunkt des Visumantrags. Und ich musste schon eine Location haben. Habe dann irgendwie Gott sei Dank so einen ganz guten Deal gefunden mit so einem Büro, wo ich mich einmieten konnte mit der Firma. Hab dann damals meine Assistentin gesucht. Die habe ich im August 23 eingestellt. Bin ich rübergeflogen, habe Leute interviewt, habe dann die Assistentin eingestellt. Die ist heute unsere COO der USA.
Echt?
Das hat wirklich mega gut geklappt, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Also das war wirklich so Wahnsinn. Die Michelle ist unglaublich. Die ist 10 Jahre älter als ich, hat vorher für mehrere Entrepreneurs gearbeitet als Assistentin und aber auch oft eben operative Leitung übernommen und das ist einfach ein absoluter Glücksgriff, muss man wirklich sagen. So, die ist jetzt heute eben, wie gesagt, COO dort. Ja, dann habe ich das Visum beantragt, das ist E2-Visum, das ist ein Investorenvisum. Da gibt es noch ein paar Voraussetzungen, musst du irgendwie $100,000 investieren, musst jemand einstellen, musst halt einen Businessplan zeigen, okay, das haben wir alles gemacht. Und mein Termin fürs Visum-Interview auf dem Konsulat war dann im Februar 24 und ich habe gedacht, hey, ich fliege schon mal im Januar hin, habe mich von meinen ganzen Freunden, von meiner Familie verabschiedet, bin rübergeflogen. Meine Immigration-Lawyer hat auch gesagt, das ist kein Problem, du kannst auch während dem Prozess vorher rüber. Ich bin in Detroit gelandet. Also wir sind in Michigan, in Detroit oder bei Detroit in Michigan und der Grenzbeamte hat es anders gesehen.
Oh.
Ja, genau. Also dann war ich da in dem sogenannten Secondary, wovor viele so arg Angst haben. Das Schöne tatsächlich an Michigan ist, dass die Leute einfach sehr freundlich sind. Und das sind auch die Menschen, die an der Border Patrol arbeiten. Das sind einfach anständige Leute. Mhm. Ich wurde da extrem gut behandelt, aber nichtsdestotrotz wurde ich wieder zurückgeschickt. Also ich wurde abgeschoben aus den USA, habe bis heute den Stempel in meinem Pass.
Echt?
Bin dann wieder zurückgeflogen. Der Jochen hat mich dann vom Flughafen abgeholt, weil meine Frau gearbeitet hat. Ich wurde im Flugzeug begrüßt tatsächlich mit den Worten, oh, welcome, nice to see you again, you are a frequent traveler. Und ich so, ja, mega geil. Also war auch eine Erfahrung, auf die hätte ich verzichten können, aber es ist eine gute Anekdote, muss man sagen. Und ich wurde dann halt zum Flugzeug eskortiert von zwei Polizisten. Ne? So,
das war mein Start
in den USA. Dann hat er zu mir gesagt, hey, ist kein Problem, wenn du dein Visum hast, kommst du einfach wieder. Und dann ist alles gut. Ja, so. Und dann habe ich meinen Visumtermin vorverlegen können, Gott sei Dank. Da waren die im Konsulat, da war was frei. Dann habe ich den, ich glaube, 3 Wochen früher gemacht als ursprünglich geplant. Dann war ich schlussendlich dann Mitte Februar war ich dann drüben. Weil es dauert dann noch, bis dann die Pässe wieder vom Konsulat kommen, wo dann das Visum, also ich habe dann das Visum auch für meine ganze Familie beantragt. So, das dauert dann einfach. Ja,
okay, also hast du es richtig gemacht mit Familie hinterher?
Ja, genau. Also ich bin vorgegangen und die Family ist dann mit Beginn der Sommerferien 24 sind die nachgekommen. Und
wart ja ein Jahr da.
Wir waren dann insgesamt zusammen ein Jahr da, genau.
Oh, cool.
Ja.
Und der Markt von null aufgebaut.
Ja.
Das heißt, wieder Logistikzentrum in irgendeiner Art und Weise, Büro. Ja.
Mhm.
Die Kameras mussten irgendwie von Europa in die USA.
Ja, korrekt.
Zoll-Thema.
Andere Kameras tatsächlich.
Andere Kameras.
Ja, weil wir, ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Also es gibt dann dort die UL, das ist sowas wie CE. Es gibt dann eine UL-Zertifizierung und dann hast du halt ein Kabel von dem Hersteller. Und das ist natürlich ein Kabel. Das heißt, hat halt ein Kupferkabel.
Ja.
So, da ist jetzt nicht so viel Magic drin, ne? Aber das hat dann halt nur eine CE-Konformitätserklärung, aber keine UL-Zulassung. So, und da hatten wir solche Kabel in dem Gerät verbaut oder die Gehäuse müssen gewissen Anforderungen unterliegen. Und da haben wir damals unsere Mark IV, also unser viertes Modell insgesamt gebaut und die haben wir für den US-Markt konzipiert. Oder beziehungsweise wir beide, die nutzen wir auch in Europa. Genau, also haben ein neues Produkt entwickelt mit integriertem Licht dieses Mal. Vorher hatten wir immer so ein Licht oben drauf und da ist jetzt integriert, was natürlich in der Logistik nochmal besser ist. Ein Gerät weniger, 2 Kabel weniger, das ist ganz gut. Ja, aber dann genauso wie du sagst, also die Halle hatte ich schon vorher ausgesucht, die war ab Januar, hatten wir die gemietet. Genau, und dann Menschen einstellen, irgendwie aufbauen, ne? Fördertechnik und alles, Regale, also alles aufbauen, da habe ich viel selber hands-on gemacht.
Aber auch der Markt, du hast ihn ja 2020 schon mal kennengelernt, der ist jetzt in den 2, 3 Jahren, die dazwischen lagen, nicht wahnsinnig krass explodiert. Auch in den USA gab es keinen krassen, großen, marktdominierenden Wettbewerber.
Nein, überhaupt nicht. Was wirklich total erstaunlich ist.
Und ich meine, wir sind jetzt, du hast gesagt, du warst 24 da?
Ja. Also ich war von 24 auf 25 weiter.
Das ist jetzt 2 Jahre her. Mhm. Die USA ist euer größter oder zweitgrößter Einzelmarkt?
Also
heute?
Im letzten Monat stand Bestelleingang der größte jetzt.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ist wirklich der Wahnsinn.
Also ihr habt da auch da drüben jetzt schon wieder 100 oder 1000 Geräte running?
Mehr, deutlich mehr als 1000, ja. Wir haben 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Selbes Modell. Aus dem einen Lager verschickt ihr in den ganzen USA diese Geräte. Versand, Versand zurück.
Also alles außer Alaska und Hawaii.
Das ist ja Wahnsinn.
Kontinental-USA, ja.
Okay.
Ja. Also, und Michigan, warum Michigan, werde ich oft gefragt. Ich habe einen Freund, der da lebt seit 23, 24 Jahren und der hat einfach hart für Michigan gepitcht. Und dann bin ich mit der Family, das war in 23, sind wir rübergeflogen in Osterferien, haben uns das angeschaut und haben gesagt, okay, hier ist wirklich total schön. Die Leute sind total, also die Michiganders, wie sie heißen, sind uns Europäern oder auch uns Deutschen relativ ähnlich. Ne? Also auch so, oder vor allem auch ich komme ja aus der Stuttgarter Ecke. Auch Automotive geprägt, sehr loyal ihren Arbeitgebern gegenüber. Also die rennen nicht wegen einem Dollar mehr die Stunde sofort weg, sondern die reden dann halt mit dir und sagen, hey, ich habe da eine Chance. Also so wie halt man das hier kennt. Mhm. Und das ist an den Küsten schon deutlich anders, wurde mir schon viel berichtet. Also da.
Und eigentlich spielt es ja für euer Geschäftsmodell auch keine Rolle, weil ihr braucht eigentlich ja nicht New York oder die Stahlkraft oder die Sonne von Miami für euer Geschäft.
Also das ist definitiv alles nicht. Also es gäbe bestimmt strategisch noch eine Location oder zwei, die wahrscheinlich noch besser wären. Keine Ahnung, wo es halt nicht so einen Winter gibt. Oder was halt einfach ein bisschen weiter noch in der Mitte ist, also von Norden nach Süden. Aber uns war einfach wichtig, wir müssen, also die kleinste Zeitverschiebung wie möglich. Und das ist halt einfach, und dann so weit in die Mitte wie möglich. So, das war eigentlich so die zwei Grundvoraussetzungen, ne? Weil wir wollten halt nicht 9 Stunden Zeitverschiebung. Klar, Kalifornien hätte mir natürlich zum Leben voll gut gefallen auch, ja, aber das wollten wir halt nicht. Ich wollte ja immer noch mit meinem Team in Deutschland zusammenarbeiten.
Okay, also man kann sagen, eigentlich egal welchen Markt ihr euch angeguckt habt, Ausnahme ist Polen, wo ihr vielleicht ein bisschen früh dran wart. Mhm. Er kam sauer und siegte. Das hat ja, schon irgendwie also funktioniert.
In dem einen Markt besser, im anderen schlechter. Also, also Italien zum Beispiel haben wir noch nicht richtig geknackt. Aber das ist auch okay, weißt du? Wir haben
weil der Markt auch kein Fotobox-Markt augenscheinlich ist.
So. Und wir haben ja aber auch noch, ist auch schön, wenn wir noch Potenzial haben in Europa.
Ihr holt die Kunden weiter über Online-Marketing ab?
Genau. So, das Game ist genau das gleiche.
Kunden werben Kunden? Wie ist das ein Thema?
Ja, also vor allem in den USA wiederkehrende Kunden ist da ein Thema. Das, was wir hier nicht in dem Maß haben.
Ach, die Kunden, wiederkehrende Kundenraten ist höher als in Deutschland, quasi in den USA.
Die Leute, die, wenn sie feiern, dann feiern sie halt. Die sind schon crazy. Also wir haben da schon im ersten Jahr Kunden gehabt, die haben im ersten Jahr viermal die Fotobox gebucht. Privatkunden.
Weil du sagst ja auch, die Fotobox ist entweder ersetzt den Fotografen oder sie ist quasi das Gimmick auf einer Hochzeit, wo so ein bisschen Spaß eben mitgemacht wird.
Richtig, ja. Also bei uns im Viertel, klar, also auch wieder Bubble, ne? Ich habe es in einem sehr guten Viertel gelebt mit meiner Family. Aber da stand halt am Kindergeburtstag von der Sechsjährigen der Foodtruck in der Einfahrt vom geilen Italiener vom Ort. Und so. Da denkst du, okay, also $2,500 würde ich jetzt nicht für Essen am Kindergeburtstag meines Kindes ausgeben. Also das ist so eine ganz andere Welt. Aber daran merkt man einfach die Bereitschaft für Service Geld auszugeben oder für schlussendlich wirklich für Dienstleistungen oder für Essen oder für Feiern ist einfach dort wesentlich höher als bei uns. Und da werden auch Kindergeburtstage, da werden Graduations, ein großer Markt da tatsächlich, ist echt cool. Und jedes Kind graduated viermal in seiner Karriere typischerweise. Also ja, da wird viel gefeiert und wenn die feiern, dann machen sie es richtig.
Also der Partymarkt ist da wahnsinnig gut, der Familienfeiernmarkt. Und man kann aber wirklich sagen, bisher seid ihr ja mit relativ wenig Venture Capital, ihr musstet einmal Geld aufnehmen, weil die Finanzierung geplatzt ist. Aber eigentlich gibt es keinen klaren weltweiten Marktführer, scheinbar seid ihr das. Ja. Also weil in Europa seid ihr das auf jeden Fall, in den USA zahlen auch ziemlich gut.
Ich wüsste nicht, wen es gibt. Also,
und jetzt rollt ja aus.
Man muss sagen, für mobile Fotoboxen, es gibt natürlich Anbieter, keine Ahnung, also es gibt einen Anbieter aus Europa oder auch in Japan gibt es Anbieter, die betreiben halt so keine Ahnung, gibt es ja die Fotofix-Automaten zum Beispiel, die haben ja unglaublich viele von den Dingern. Also das ist nochmal was anderes, ne? Aber für mobile Fotobox-Systeme, also sprich per Post verschickte, sind wir auf jeden Fall, also wüsst nicht, wer da noch kommt.
Okay, das heißt, ihr erschließt neue Märkte. Das Produkt bleibt das Produkt. Also man kann sicherlich mal hier eine App mit Logo, ohne Logo, Foto drauf, monetarisieren noch ein bisschen anders.
Ja.
Ich glaube, so, ihr macht immer noch relativ viel Vorauskasse. Ne? Auch heute noch?
Außer für so B2B-Kunden, die uns dann halt fragen, hey, oh, ich kann das bei mir im Unternehmen nicht, dann schalten wir halt Rechnungskauf frei. Aber
das finde ich ist totaler Wahnsinn. Ja. Also ihr arbeitet mit Vorauskasse. Ja, ich kenne keinen Online-Shop, der mit Vorauskasse arbeitet.
So. Aber anders, dann hätten wir raisen müssen, und zwar massiv, ja, weil wie willst du sonst so ein Jahr
über die Vorauskasse finanziert,
Das, anders geht's nicht. Also, und ich bin total happy, dass wir nicht raisen mussten tatsächlich. Ich finde das ganz gut, weil ich finde Fundraising auch, also stelle ich mir sehr anstrengend vor. Damals war es anstrengend.
Es geht ja knapp auf 6.000 Geräte zu. Umsatz macht ihr irgendwas 20, 30, 40 Millionen Euro, dass so die Range, wo wir uns hinbewegen?
Ja.
Gebootstrapped
über 20.
Ja. Okay, also in über 10 Ländern, gebootstrapped vor 10 Jahren aufgebaut, ihr seid immer noch Mehrheitsgesellschafter, also die Leute, die ihr reingenommen habt, die euch Geld gegeben haben, haben jetzt nicht auch die Mehrheit an der Firma. Nee. Und ihr macht das immer noch zu dritt.
Ja.
Das Kernteam.
Ja.
Das ist absoluter Wahnsinn.
Mhm.
Also echt krass.
Irgendwie haben wir uns gefunden. Also es ist viel, viel Bauchgefühl einfach für Männer. Also das ist auch, ich werde auch heute noch so bei Schlüsselpositionen immer noch gefragt, Philipp, kannst du mal mit dem neuen Head of so und so mal vielleicht ein Gespräch führen? Weil wir wollen gern, dass es bei dir vom Bauch her passt. Und es passt eigentlich immer. Und so bei meinen zwei Mitgründern auch. Also wir sind natürlich nicht immer einer Meinung, um Himmels Willen, aber wir haben noch nie eine Entscheidung mit einer Abstimmung. Wir haben noch nie einen überstimmen müssen. Weil wir gesagt haben, wir machen das jetzt so, weil wir sind 2-1. Das haben wir noch nie machen müssen. Wir haben immer gesprochen und schlussendlich waren wir immer einer Meinung. Und das ist wirklich, und auch nicht über Wochen gesprochen, sondern auch in einem Gespräch von einer halben Stunde. Also wir sind schon, ich glaube, wir sind schon ein sehr gutes Gründerteam tatsächlich.
Das macht den Eindruck, ja. Jetzt wart ihr ja alle irgendwie als Freelancer unterwegs oder als Angestellte. Ja. Jetzt habt ihr aktuell ein Unternehmen mit 80 Leuten?
Ja.
Viermal Daumen.
Ein bisschen, so knapp über 80 FTE. Ja.
Wer begleitet euch auf diesem Weg? Habt ihr einen Coach? Habt ihr Mentoren? Wen rufst du an, wenn du mal eine Frage hast?
Ja gut, also wir haben unsere Gesellschafter.
Ja.
Wenn, da gibt es dann schon mal Fragen, wo wir die natürlich anrufen. So, keine Ahnung. Gott sei Dank noch nicht so super viele Kündigungsgespräche führen müssen, aber dann so, hey, dann steht eine Kündigung vor der Tür und oder ein Trennungsgespräch. Mhm. Und da frage ich dann schon mal den unseren einen Gesellschafter, der irgendwie 20 Unternehmen gebaut hat und das einfach schon öfter mal gemacht hat. Oder auch bei so, keine Ahnung, da gibt es halt mal so einen Culture Clash mit Menschen aus anderen Kulturkreisen, wo du dann einfach auch weißt, ah ja, das ist bei denen bestimmt auch so. Und dann kannst du mal nachfragen, wie man damit umgeht. Und das haben wir, mich hat stark beeinflusst, mein erster Chef tatsächlich in der Computerspielefirma damals, der Ingo, der auch immer meine Podcasts hört. Den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Sehr schade, den würde ich gerne mal wieder sehen oder zumindest mal telefonieren. Aber er hat mir letztens geschrieben, dass er sich gefreut hat, dass ich ihn erwähnt habe. Also hier nochmal an der Stelle. Der hat mich schon stark in Richtung Unternehmertum geschoben. Wir haben auch mal zusammen schon eine Startup-Idee gehabt. Da waren wir auch ein bisschen zu früh, sonst hätte das auch groß werden können. Wir haben damals einen Passwortmanager gebaut.
Schön.
Ja, tatsächlich. Ja, aber einfach dann auch zu früh aufgegeben und nicht den Pivot zur Browser-Erweiterung gemacht.
Ne? Also das heißt, du sprichst dein Netzwerk aktiv an, das ja. Schon. Bist du irgendwie bei euch in der Gegend im EO, YPO, gibt es da irgendwie Lions Club, was auch immer?
Ja, nee, ich treffe mich einmal im Monat, wobei es habe ich auch jetzt schon länger nicht mehr gemacht, mit anderen Gründern oder Freunden von Gründern. Also keine Ahnung, unser Unternehmensanwalt zum Beispiel, der ist auch Investor. Mit dem tausche ich mich öfter mal aus. Der ist da bei der Runde dabei oder wir haben in Heilbronn die Campus Founders aus der Schwarz-Stiftung finanziert, also von Dieter Schwarz. Okay. Da sind wir Mitglied und da spricht man mit Menschen. Da haben wir noch quasi jetzt unseren vierten Standort, in Anführungsstrichen. Da gehen wir hin, wenn wir so Offsites machen. Ganz tolles Gebäude und coole Leute. Mhm. Also aus dem Umfeld natürlich schon, aber ich mache das jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt mein One-on-One einmal die Woche mit einem Coach. Das
okay, also das ist
ich,
quasi...
Das nicht, ja. Wäre aber vielleicht gut, aber tatsächlich, also es gibt bestimmt auch Sachen, die ich an mir deutlich verbessern kann. Also da werden meine Mitarbeitenden mit Sicherheit auch zustimmen, dass ich da manchmal... Ja, also dass da Verbesserungspotenzial gibt, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich glaube, das gibt es immer zum einen und es funktioniert ja auch ganz gut so bisher. Ja.
Was machst du für dich? Also hast du irgendwie so einen Sport oder Meditation oder gibt es auch noch tausend Sachen?
Schwimmen habe ich tatsächlich. Also ich konnte immer unglaublich schlecht schwimmen. Und
ja,
ich habe letztes Jahr im September angefangen, weil die Kollegen, einige unserer Kollegen gehen jeden Freitag schwimmen und haben gesagt, willst du mitkommen? Als ich dann wieder da war, und habe ich gesagt, Schwimmen ist ja voll scheiße. Okay, aber ja, ich gehe mit. Und dann habe ich am Anfang so 50 Meter Brustschwimmen mit Ach und Krach geschafft. Jetzt kann ich irgendwie so, keine Ahnung, ein paar hundert Meter ganz schön schwimmen. Das ist cool. Also das ist schön, der Fortschritt ist gut. Jetzt habe ich einen Kraulkurs angefangen, also Kraulschwimmen, habe ich jetzt Bock drauf, übermorgen endlich wieder hingehen. Da konnte ich jetzt zwei Wochen nicht. Das ist cool, das macht mir Spaß. Ansonsten, die Band ist natürlich gut. Also ein Bandwochenende, das ist schon Urlaub fürs Gehirn.
Glaube ich.
Und ansonsten Family, Friends.
Bist du gut ausgelastet mit zwei Kindern auch.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
Das ist schon. Du bist jetzt auch schon über 40, so wie ich.
Ja.
Hast du so einen unternehmerischen Lifehack? Also wo du sagst, wenn ich mir die letzten 10 Jahre so anschaue, dann sind so doch, haben sie so Regeln eingeschlichen oder so Grundsätze, denen ich eigentlich folge, mit denen ich echt gut fahre.
Also tatsächlich ist dieses Don't work with assholes ist für mich, da widersprechen bestimmt ganz viele Unternehmer. Oh. Keine Ahnung, ich höre dann immer wieder so, dass Sven Schmidt zum Beispiel, der ja Stammgast bei OMR ist irgendwie oder war, der war schon länger nicht mehr da, der hat ja immer gesagt, er holt nur die Besten, nur die absolut Besten. Und ich sag halt einfach, ich hole den Besten, mit dem ich gut ticke.
Wollte ich gerade sagen.
Also das ist für mich halt so, also ich verzichte dann lieber auf die absoluten Top-Leute, aber ich möchte mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, halt ein Bier trinken gehen oder an der Kaffeemaschine auch mal einen Witz machen und es soll irgendwie, muss es funktionieren.
Auch das ist unternehmerische Freiheit. Ich sehe das 100% wie du. Ich will selber hier im Team keine Arschlöcher haben und ich arbeite nicht für Kunden, die Arschlöcher sind. Ja. Das ist die Freiheit, die ich mir erarbeitet habe.
Das kannst du dann natürlich bei einem B2C oder D2C nicht mehr raussuchen.
Genau.
Aber das ist okay. Also wir haben ja mit den Kunden im Normalfall auch nichts zu tun. Und von daher, das ist dann dieses. Aber das andere, das habe ich mir halt beibehalten.
Damit lässt du sicherlich Umsatz liegen. Gewinn weiß ich gar nicht, aber du hast einfach einen besseren Alltag für alle geschaffen.
Ja.
Ich glaube, das ist unbezahlbar.
Ja, glaube ich auch. Ja. Also die Leute ticken. Ich war vorletztes Wochenende war ich auf einer Weinwanderung. Da war es so bei uns in der Gegend, das ist eine große Weingegend.
Oh, ja.
Da war ich mit Freunden unterwegs und dann laufe ich an den ersten Stand hin, wo man dann Wein kaufen konnte. Dann sitzt unser komplettes People- und Culture-Team da. Super. Alle zusammen. Da habe ich gedacht, wie geil ist denn das? Die Leute gehen einfach in ihrer Freizeit zusammen Wein trinken. So, das ist, ich glaube, da haben wir wirklich ein gutes Händchen. Auch mittlerweile auch alle Führungskräfte, ich meine, die haben ja wir ausgesucht und sind durch meine Bauchkontrolle quasi gegangen. Und die suchen jetzt logischerweise auch Leute aus, die halt auch wieder passen. Das ist halt total gut.
Ja, ist bei uns ähnlich. Macht ihr irgendwas darüber hinausgehendes für die Firmenkultur? Mhm. Also um das so ein bisschen zu pflegen? Habt ihr so regelmäßige Events oder Dinge, wo du sagst, das
ist... Ja, wir machen ganz was ganz Verrücktes. Wir essen jeden Tag zusammen Mittag auf Firmenkosten.
Wie kriegst du das denn abgerechnet? Muss alles versteuern, ne?
Ja, ja, klar.
Ah, ja.
Ja, aber unsere Mitarbeitenden versteuern das nicht. Das versteuern wir pauschal. Also die zahlen keinen Cent für ihr Mittagessen.
Wow.
Wir haben in unserem Headquarter haben einen Koch. Der
einen eigenen Koch?
Mhm.
Das wäre immer mein Traum.
Vier Tage die Woche ist der da.
Hier gibt es auch ein paar Mitarbeiter mit dem Unternehmen, die sind ja alle auch so lange hier bei uns, so 10, 15, 20 Jahre. Ja. Und die wissen, dass ich mal versprochen habe, ab 100 Mitarbeitern denken wir ernsthaft über einen Firmenkoch nach.
Ja.
Da fehlen noch ein paar Mitarbeiter, aber ja.
Aber also, ich kann dir sagen, es lohnt sich auch schon bei 30. Das ist schon... Weißt du, es gibt ja viele Köche, die haben keinen Bock mehr auf Gastro.
Ja,
und die sind dann happy einfach über einen Teilzeitjob. Und so haben wir jemanden gefunden.
Der macht jeden Tag Mittag?
Bis auf Freitag. Freitag machen wir Eat Out, da gibt es dann irgendwas von aus.
Ein Menü? Oder
mehrere? Der macht quasi, ja gut, der kocht mit Fleisch, der kocht aber natürlich auch eine vegetarische Variante. Und dann gibt es noch Lebensmittelunverträglichkeiten, dann gibt es Veganer. Also
so krass ist das schon.
Das machen wir schon. In unserem Warehouse, die sind eben leider nicht bei uns, da haben wir jetzt, haben wir immer in der Kantine von einem Unternehmen auf der anderen Straßenseite gegessen, die haben jetzt leider die Preise so angezogen wegen uns, glaube ich, also es hat sich für die wohl nicht gelohnt, dass wir da immer zu einem günstigen Preis hingekommen sind, dass es sich für uns nicht mehr lohnt. Damals Prep My Meal, tatsächlich so diese TK ohne Geschmacksverstärker, ist ganz geil, also es schmeckt auch gut, haben wir halt jetzt einen Konvektomat hingestellt, die sind auch alle total happy und in den USA ist es momentan, da haben wir auch so mehrere so Caterer, die da Essen bringen. Ja.
Das habe ich schon öfter gehört, finde ich gut. Da muss man sich echt mal mit beschäftigen.
Also das ist für mich der absolute Gamechanger. Weil
da sitzen sie auch alle zusammen.
Genau, wir sitzen alle zusammen. Ja. Ich fand es rückblickend in der Agentur damals, also bei der Spielefirma haben wir auch immer zusammen gegessen, aber nicht auf Firmenkosten, aber da habe ich mir halt jeden Tag diese chinesischen Fertigsuppen reingehauen, da war eh alles egal,
mit
18, ja. So. Aber bei der Agentur hat mich eigentlich immer gestört, dass es immer diese Krüppchen dann gab, die einen gehen halt zum Italiener, die ein bisschen besser verdienen, die gehen Sushi essen und die anderen können sich's nicht leisten und holen sich eine Brezel, so. Das finde ich eigentlich nicht so geil und deswegen war für uns irgendwie klar, dass es zur Unternehmenskultur gehört, Jochen und ich haben am Anfang, als wir zu zweit waren, haben wir immer gekocht mittags. Einer hat gekocht und dann haben wir zu zweit Mittag oder wir sind da essen gegangen. Und wir haben das mit dem Selbstkochen so rund im Team rumgegeben, bis wir 10, 12 Leute waren. Und dann geht's nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr als Laie. Und dann haben wir angefangen, von Caterer-Dienstleistern Sachen zu holen oder.
Ja, schön. Ja.
Und dann eben der Koch. Ja.
Jetzt brauche ich von dir natürlich als absoluten Fachmann noch den Lifehack.
Ja.
Also man begegnet ja auf Hochzeiten und auf Festen immer wieder diesen Fotoboxen.
Ja.
Wie macht man denn jetzt das optimale Foto bei einer Fotobox? Das möchte ich wissen, um da unbedingt Outperformance zu erzielen.
Also ich finde, die geilsten Fotos sind die, wenn du deine ganze Gang zusammenbringst. Also du bist am besten irgendwie 12 Leute oder so und du gehst so nah an die Fotobox dran wie möglich.
Okay.
Das finde ich einfach richtig geil. Also ich finde es immer schwierig, viele machen den Fehler, dass sie die Fotobox so 3 Meter vor der Wand stellen und dann stellen sich die Leute an die Wand und dann sind die so Mickey Mouse klein auf dem Foto. Aber ich finde es geil, wenn die Leute so richtig so ganz super nah am Objektiv sind von der Kamera.
Also das heißt also entweder schön nah an die Wand dran stellen, auf keinen Fall 3 Meter weg.
Also tatsächlich so 1,50 Meter ist
ganz cool. Oder die Leute leben lassen quasi in dem
Raum. Und dann aber wirklich nah dran. Und also ich finde Gruppen immer geil, ist einfach crazy, wenn dann so viele Leute drauf sind und dann von hinten dann noch der ganz lange sich noch reinreckt. Oder aber wenn du allein oder zu zweit oder zu dritt machst, auch wirklich so. Also ich finde es immer geil, so nah wie möglich ran.
Okay, wer also in fast ganz Westeuropa und den USA was bestellen will, der geht auf crew.com.
Genau.
crew.com. Ja. Wir werden mit Mittelstars noch dran arbeiten, einen Gutscheincode für zu bekommen und über das Affiliate-Marketing müssen wir auch nochmal reden.
Ja.
Das kriegen wir mal hin. Ich habe noch 2, 3 so Fragen an dich mit schnellen Antworten.
Oh ja.
Das würde mich mal, du viel Erfahrung da auch gesammelt hast, was da deine Meinung dazu ist. Lieber Unternehmer oder lieber Musiker? Schwierig, ne?
Also heute lieber Unternehmer. Wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, hätte ich klar gesagt Musiker, Vollgas.
Und es hätte auch fast geklappt mit der professionellen Karriere.
Ja, genau. Ja.
Deutschland oder USA? Für dich auch.
Und,
ja. Okay. Finde ich völlig in Ordnung. Gewinn oder Umsatz?
Gewinn.
Lieber am Schreibtisch oder draußen unterwegs?
Kommt drauf an. Es gibt Wochen, da finde ich es richtig gut. Auch mal schnappe ich mir auch mal wieder einen Task und programmiere runter zum Leidwesen von meinen sehr guten Codern. Aber ich bin schon auch gern draußen unterwegs. Aber ich liebe mein Team auch, deswegen bin ich auch gern da vor Ort. Okay. Ja.
Jetzt letzte Frage: Remote oder Office Work? Wie habt ihr das gelöst?
Also wir sind da ein bisschen oldschool, wir mögen es im Office zu sein und Wir haben es aber hingekriegt, also wir haben schon so eine Return-to-Office-Regel, wir merken, wir brauchen es aber gar nicht unbedingt, weil die Leute tendenziell öfter da sind, als die Regel sagt und es liegt einfach an der coolen Kultur, die wir im Büro haben, da spielt das Essen mit rein, da spielt diese Zusammenstellung von Nicht-Arschlöchern eine Rolle.
Ja.
Die Leute sind einfach gern bei uns im Büro, witzigerweise bei uns extrem die Tech-Abteilung, was ganz untypisch ist.
Das ist sehr untypisch,
das ist wirklich, finde ich total faszinierend.
Aber ich glaube, die bekommt ihr mit diesem Gemeinschaftsgefühl und dem Essen, also eine Tech ist ja nicht außen vor, weil sie das unbedingt wollen, du musst ihnen Zugang dazu geben und das scheint ihr wahnsinnig gut vorzuleben.
Ja.
Philipp, geile Story.
Ja, also, vielen Dank.
Also ich wusste auch nicht, dass es diesen Markt in dieser Dimension gibt.
Ja.
Wir sind darauf aufmerksam geworden, weil wir öfter auch für Messen quasi Fotoboxen bestellen. Nico hat gesagt, hier, Max, musst du dir mal angucken.
Ja.
Krass, wie ihr das exekutiert habt. Also das meine ich auch gar nicht despektierlich. Ich finde, ihr habt es für das, was ihr an Grundlagen hattet, wahnsinnig gut und schlau gemanagt.
Ja.
Und es gibt bestimmt einen Grund dafür, warum das kein anderer so macht. Ihr habt einfach das Spiel scheinbar sehr, sehr früh, sehr ordentlich durchgespielt und konntet es vervielfältigen und die Märkte ausrollen.
Mhm.
Wahnsinnige Zahlen, die ihr da schiebt, ja. Und ich bin gespannt, was ihr daraus noch macht. Ein paar Märkte liegen ja noch vor euch.
Ja.
Ich habe das mir vorhin auch schon mal im Blick auf dem Handy so ein paar Schriftzeichen gezeigt, die auf jeden Fall, die kann ich nicht aus Europa.
Ja.
Und von daher ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei dem Thema. Und Hut ab, habt ihr wirklich wahnsinnig cool gemacht. Und ich hoffe auch, dass ihr zu dritter quasi als Gründerteam dann eine ganze Weile noch die Mehrheit habt und euch euren Stempel darauf drücken könnt.
Vielen Dank. Ja.
Klar. Danke, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann followen, liken und kommentieren. Denkt daran, Mittwoch ist und bleibt Mittelstars-Tag. Ich wünsche euch eine wahnsinnig erfolgreiche Woche und sage bis bald.